Zwei Retter, eins Mikro. Der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel.
Zwei Retter, eins Mikro ist wieder da. Einmalig jetzt in diesem Jahr 2023. Ich habe diesen Podcast jetzt wiederbelebt. Bei Jamel Rock den Förster. Das ist ein Festival, das mir sehr am Herzen liegt, das ganz, ganz wichtig ist. Wir werden gleich noch klären, warum das so wichtig ist. Und ich bin hier nicht nur als Reporter im Einsatz, sondern auch medizinisch als Notfallsanitäter unterstütze ich hier die Malteser. Und vom letzten Jahr habe ich eine Dame wieder getroffen, die hier auch im Rettungswagen gerade ist und alles checkt. Sie ist von den Maltesern, sie ist Einsatzsanitäterin, wenn ich mich erinnere. Und sie heißt Isabel. Hallo Isabel.
Hallo Tobi.
Du bist auch wieder da, das ist toll.
Ja, ich habe extra meinen Urlaub diesmal umgeplant, damit ich hier dieses Festival wahrnehmen kann. Eigentlich wollte ich als Besucherin kommen und dann wurde ich von den Maltesern angefragt, ob ich Lust hätte, wieder zu unterstützen. Bin wieder dabei.
Denk mal an 2022, da war ich ja auch schon mit dir im Einsatz hier. Was sind so die Bilder, an die du dich erinnerst?
Letztes Jahr war es ein super entspanntes Festival. Die Leute sind mega cool drauf. Die ganze Stimmung ist auf dem Festival selbst super entspannt. Die Leute sind super cool miteinander. Es ist aber natürlich einfach außenrum diese Anspannung, die herrscht einfach dadurch, dass man hier auch die ganze Zeit sieht, wie was für ein großes Polizeiaufgebot einfach herrscht und wie viel eigentlich auch passieren kann. Das hat man natürlich immer im Hinterkopf, genießt aber trotzdem dieses Festival einfach, weil es auch so die kleine Spannung zwischendurch gibt. Welche Acts gibt's? Du weißt es ja. Ich leider nicht.
Ja, ich hab da was gehört. Ja. Ich verrate sie aber nicht.
Ja, das ist immer doof. Wir haben schon ganz viel versucht, heute rauszufinden. Wir haben diverse Crewmember angesprochen. Die wollen aber alle nichts verraten. Das heißt, wir müssen uns auch überraschen lassen, so wie alle anderen BesucherInnen.
Und Jamel Rock den Förster. Lass uns mal kurz über Jamel reden. Das ist ein Ort, da haben sich sehr viele Neonazis angesiedelt. Aber es gibt auch die Lohmeyers und die kämpfen dagegen an, zeigen Haltung, lassen sich nicht vertreiben und organisieren dieses Festival einmal im Jahr. Und bis zu 3000 Leute, das Festival ist ausverkauft, kommen da immer hin und setzen ein Zeichen für Zivilcourage und für die Demokratie. Ist das was, was du so im Hintergrund hast?
Auf jeden Fall. Deswegen wollte ich dieses Jahr auch privat herkommen, weil ich letztes Jahr tatsächlich das erste Mal von dem Festival gehört habe. Ich komme leider nicht aus dem Norden, deswegen war mir das vorher nicht bekannt. Habe aber dann davon erfahren und finde das super wichtig, hier ein Statement zu setzen. Und ich feiere alle Leute, die hierher kommen, ohne dass sie vorher wissen, welche Acts auftreten und einfach sagen, ich möchte hier hinfahren, um ein Zeichen zu setzen und es ist super stark.
Ich habe ein paar von den Bands schon angefragt. Die werden auch hoffentlich gleich mit mir reden. Halt dir mal bitte jetzt kurz die Ohren zu, dann kann ich den Leuten, die das gerade hören, richtig zuhören, ne? Also zu halten, nicht zuhören. Hörst du was? Du hast genickt? Jetzt? Nein? Du hörst nichts? Nein? Okay, sie hört nichts. Also gleich, Leute. Boss ist hier. Sebastian Krumbiegel, Juli und Matzen. Mit denen versuche ich zu sprechen. So, das war's. Als kleine Ankündigung. So, jetzt kannst du wieder, Isabel?
Ja.
Hast du was mitbekommen?
Nee.
Hätte ich jetzt auch gesagt. So, ich begleite das Ganze aber natürlich auch medizinisch. Also wir hoffen, dass nichts passiert. Aber wenn was passiert, bin ich vielleicht auch ein bisschen dabei. Das Wichtigste beim Rettungswagen ist, ihn vorher richtig zu checken und zu gucken, ob auch wirklich alles da ist. Das kann auch manchmal ein bisschen länger dauern. Ist dieser Rettungswagen gecheckt?
Ja, genau. Heute früh, bevor ich in Rostock losgefahren bin, also der Rettungswagen kommt aus Rostock. Wir unterstützen die Kollegen aus Lübeck, die den Dienst hier leiten. Heute früh, bevor ich losgefahren bin, habe ich einmal alles durchgeguckt, habe mir vorher von meinem Chef, von dem Leiter Sanitätsdienste aus Rostock einmal angehört, was noch alles fehlt, was noch aufzufüllen ist, habe aber trotzdem nochmal alles rübergeguckt. Und er ist gecheckt und er ist aufgefüllt.
Ja, lass mal hier in die reingucken, auch nochmal in die Schubladen. Okay, Spatel, Intubation, wir rechnen mal nicht mit einer Intubation, genau, durch einen Endotrachealtubus.
Der einfachere Schrank, den wir eigentlich am meisten nutzen auf den Sanitätsdiensten, ist hier hinten mit den ganzen Verbandsmaterialien. Da kann man theoretisch auch noch eine Flexhülle legen. Infusionsbesteck haben wir auch immer alles dabei, aber das meiste sind eher so die Geräte zum Erheben der Vitalzeichen und das ganze Verbandsmaterial sind so die Kleinigkeiten, die meisten auf den Festivals und auf den ganzen Sanitätsdiensten auftreten.
Ja, wenn mal einer einen eitrigen Nagel hat, wie letztes Jahr, oder in einen rostigen Nagel springt, alles möglich. Es gibt natürlich auch die eher betrunkeneren Leute, CO2, Intox, eventuell auch eine Unterzuckerung, alles möglich. Ne?
Ja, eigentlich kann, also man rechnet natürlich immer mit allem. Es ist immer gut, auf alles vorbereitet zu sein. Aber grundsätzlich gehen wir eigentlich davon aus, dass es ähnlich entspannt ist wie letztes Jahr. Letztes Jahr war es ja auch relativ entspannt.
Und generell, man ist immer auf das Schlimmste vorbereitet. Also ich meine, Reanimation kannst du, glaube ich, mit geschlossenen Augen, oder?
Genau, das üben wir auch regelmäßig. Im Sanitätsdienst haben wir in der Regel alle 2 Wochen Gruppenabende, auf denen wir Wissen auffrischen. Das organisiert immer ein Pfleger, der Fachkrankenpfleger für Intensivmedizin und Anästhesie ist. Der organisiert das immer und frischt unser Wissen auf. Da haben wir dann auch ab und zu Reanimationskurse oder frischen das XABCDE auf oder sonstige Dinge, die halt wichtig sind, einfach immer drauf zu haben.
Und ansonsten, was sind die wichtigsten Geräte hier im Rettungswagen, sag mal?
Wir haben einmal unseren LifePack 15, mit dem kann man EKG schreiben und gegebenenfalls auch schocken. Und direkt darunter hängt unsere LifeBase, das ist das Beatmungsgerät.
Und eine schöne Trage. Frisch bezogen.
Frisch bezogen, so wie es sein muss.
Ich lege mich mal drauf. Ich bin jetzt mal Patient. Und wir haben das alles geklärt. Also ich mache ein bisschen Fußstreife, bin auch vorm Konzert im Einsatz. Wir haben eine Funke dabei und können uns jederzeit absprechen.
Genau, das ist wichtig, dass man sich einfach untereinander abspricht. Die Security-Leute oder die ganzen Crew-Members erreichen uns auch regelmäßig über Funk. Wenn irgendwas ist, dann werden wir informiert und machen uns entweder zu Fuß oder mit dem Rettungswagen auf den Weg.
Bevor mich Isabel jetzt anschnallt, geht jetzt mal los mit dem Podcast. Vielen Dank, dass du hier bist, dass du im Einsatz bist und bis gleich, Isabel.
Bis gleich.
Es gab ja auch gerade schon den ersten Einsatz. Was ist passiert? Warum bist du zum Sani-Zelt gekommen?
Ja, auch Zecken sind vom Zecken nicht verschont geblieben. Ne? Also eine Zecke am Bein und jetzt ist sie
gebissen worden.
Jetzt ist sie raus von der Zecke, ja. Von der Zecke gebissen worden und jetzt ist sie raus.
Ist der Kopf gerade raus, operiert worden oder hast du es selber gemacht?
Nee, ich habe es nur noch blutig laufen sehen und war ein großer roter blauer Fleck. Okay. Und ja.
Fühlst du dich jetzt gut versorgt? Wir haben das ganze Desinfektionsspray und so. Du musst die Wunde natürlich beobachten, dass sich da irgendwie nichts entzündet.
Ja.
Du gehst jetzt wieder in Einsatz.
Ja.
Was machst du dein Job hier?
Ja, springen, also Klos kontrollieren, Pfand einsammeln, Glas aufsammeln, irgendwelchen Leuten sagen, helfen.
Okay. Ja. Kannst du Erste Hilfe? Weißt du, was man machen muss so als Ersthelfer?
Ja, so einigermaßen schon.
Pusten drücken?
Ja. Pusten drücken, ja. Oder was willst du mehr wissen?
Nein, ja, ob du zum Beispiel Reanimation kannst.
Ja, das kann ich. Machen wir jedes Jahr weiter, oder Wiederholung, feuerwehrmäßig, so sind wir dabei. Doch, so Schocklage und irgendwas kriegen wir hin.
Wenn was passiert, rufst du uns.
Ja, genau. Wenn es mir schlechter geht, komme ich zu euch.
Ja, und wenn du irgendwas siehst, vor allen Dingen auch.
Ja,
ne?
Ja, da klar. Okay. Das ist natürlich.
Dann gute Besserung.
Ja, und vielen Dank.
Grüß mir die Zecken.
Ja, mach ich.
Herr Schlegel ist Backstage und ich habe einen Act gefunden, der gleich Mysterious Act mäßig auftreten wird. Keiner weiß von ihm und jetzt sitzt er neben mir und ich weiß schon, dass er gleich auf die Bühne geht. Hallo Bosse, Aki Bosse ist hier.
Hallo, es freut mich sehr.
Freut mich auch sehr. Ich bin ja auch so ein bisschen hier rettungsdienstmäßig im Einsatz. Deshalb erstmal die Reingeh-Frage. Gab es bei dir schon mal bei den Konzerten, Auftritten irgendwas, was in Richtung Notfall gegangen ist?
Na, es gibt ja die Standardnotfälle, das sind dann oft so Kreisläufe, ne? Also der Kreislauf. Und das liegt ganz oft daran, dass die Leute natürlich dann, weiß ich, wir haben jetzt vor 2 Wochen in Aschaffenburg gespielt, draußen so 38 Grad, Gewitterwetter, die Leute zu wenig getrunken, aber in dem Falle, also selbst ich hatte sehr viel getrunken und ich glaube, die sogar auch. Und trotzdem sind die Leute dann einfach umgefallen. Das heißt, dann haben die Sanitäterinnen und Sanitäter im Nachbarraum einen Raum eingerichtet, wo man sich zumindest hinsetzen konnte und mit so Fressalien und Wasser versorgt wurde. Genau, ich glaube, die erste, die umgefallen ist, war sogar Intensivmedizinerin. Die konnte sich dann selber behandeln. Das war ganz lustig, weil da habe ich dann eben das Konzert abgebrochen.
Die war noch bei Bewusstsein, sozusagen.
Die war noch bei Bewusstsein, aber der sind offenbar die Beine wackelig geworden. Und dann hat sie eben nur gerufen, Aki, mach dir keine Sorgen, ich bin Intensivmedizinerin, ich regel es selber. Und genau, aber an dem Abend waren auf jeden Fall, ich glaube, 5 Leute von der Sanitäterseite da und das war fast ein bisschen wenig. Genau.
Und dir mal was passiert? Nee. Du bist ja eigentlich der Künstler, der in Deutschland am meisten schwitzt auf der Bühne. Also wenn einer Kreislauf kriegt, dann eigentlich du.
Ja, kriege ich aber nicht. Und ich weiß, also nee, ich habe manchmal schon natürlich das Gefühl, dass ich so ganz kurz vorm Umkippen bin, aber dann finde ich irgendwie immer noch, und das ist ja natürlich der Vorteil an der Bühne, ich habe dann da irgendwie manchmal, weiß nicht, irgendein süßes Zeugs, was ich mir reinballern kann oder irgendeinen isotonischen Durstlöscher, aber vor allen Dingen Wasser. Genau, also ich kann mir das ja aussuchen. Und wenn es so, das mache ich jetzt auch öfter, dass ich auch mal so mich mal hinsetze.
Während des Konzerts.
Ja, auf jeden Fall.
Phil Collins.
Ja, genau, ich setze mich dann, also ich hab da so eine Bongo-Station und dann setze ich mich manchmal erstmal so dahin und dann trinke ich was und dann denke ich irgendwann, oh fuck, ich muss wieder aufstehen. Genau. Und ansonsten ist aber letztens auf dem Southside meiner Sängerin beim Springen von einem Podest wirklich das komplette Knie zerfetzt. Das heißt, die hatte zwei Knochenanbrüche, also Richtung Schienbein und Richtung Oberschenkel. Und es ist eben alles meniskusmäßige, alle Bänder sind alle durch. Genau. Und das war eigentlich unser allererster richtiger medizinischer Notfall. Also wo man echt so gemerkt hat, okay, das ist jetzt mehr als nur in Häkchen Kreislauf.
Wie geht's dir jetzt?
Der geht super. Die wird jetzt irgendwann operiert. Ich glaube aber erst im Oktober. Aber es ist offenbar alles in Ordnung. Also sie kann auf der Bühne stehen, hat so eine super hochmoderne Schiene, sagt man, glaube ich. Und genau, aber das war krass. Und da waren wir dann auch das erste Mal so, dass wir dann am nächsten Tag dann auch ein Konzert absagen mussten, weil es eben so heftig war. Aber auch da muss man sagen, war direkt auch beim Southside eine Ärztin hinter der Bühne, die das direkt alles gesehen hat. Also die hat eigentlich das alles schon ganz gut vorausgesagt.
Ich fand ganz interessant, letztes Jahr war Team Scheiße da, so Punkband-mäßig, ne? Die ganz überrascht waren, dass ja jetzt viele Leute zu ihren Konzerten kommen und dass sie damit dann auch eine gewisse Verantwortung für das Publikum haben. Das hatten sie von ihren kleineren Konzerten nicht. Und dass sie dann wirklich so weit mittlerweile sind, dass sie auch mal eine Ansage machen. Leute, benehmt euch. Und das kam denen so völlig absurd vor, aber es wächst halt so mit der Größe, wächst auch eine Verantwortung. Spürst du das auch?
Ja, ich spüre das. Also genau, ich finde auch, das macht einen Unterschied, ob man... Also im Allgemeinen, also so für mich war das dann so, als die Karte dann irgendwann mehr gekostet hat als das Jugendzentrum-Konzert für 4,50 Euro, habe ich irgendwie gedacht, ja Mann, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich seitdem dann auch nichts mehr trinke, wenn ich arbeite, weil ich irgendwie schon von mir erwarte, dass ich jeden Abend frisch bin und so da bin, weil die Leute sich natürlich einen langen Zeitraum darauf freuen und dass auch viele sind und die Karte auch Geld kostet, also so wirklich Geld. Dann, so das ist so das eine, und dann merkt man aber natürlich, dass so eine große Veranstaltung, klar, da sind dann auch so ein paar Risiken drin und dann, genau, dann muss man manchmal, also gerade bei so einer Team-Scheiße-Musik, muss man dann eben schon so sagen, glaube ich, passt auf euch auf, haut euch im Moshpit nicht komplett K.O. so, ne, und so eine Sachen, nicht so von hinten drücken, sage ich ganz oft, so genau, lasst ein bisschen Platz zwischen euch. Achtet auf, weiß ich nicht, auf eure Nebenleute. Wenn jemand was hat, meldet euch. So, das sind dann schon so die Standardansagen.
Aki, bleiben wir mal bei Thema Verantwortung. Ich habe so eine Leitfrage, weil wir sind ja in Jamel hier, ne? Und du kennst ja wahrscheinlich die Geschichte. Du bist ja auch ein Künstler, der sich sehr klar gegen rechts positioniert und auch mal schon im TV den Mittelfinger gezeigt hat. Sag mal, wie kommt das? Wie erklärst du dir das gesellschaftlich, dass 20% der Menschen in Deutschland sagen, wir könnten uns vorstellen, eine Partei wie die AfD zu wählen?
Boah, das ist eine super schwierige Frage. Also ich glaube, das kommt so aus verschiedenen Richtungen. Ich glaube nach wie vor, dass einfach ein großer Teil, gar nicht der größte Teil wahrscheinlich von diesen 20%, aber ein großer Teil von den Leuten einfach sich wirklich freut, dass es da mal wieder eine rechte Partei gibt, die man irgendwie wählen kann. Also ich glaube, dass ein Großteil der Leute einfach rechts ist. Das glaube ich. Ich glaube aber, dass das nicht der größte Teil dieser Wählerschaft ist oder dieser Umfragewerte, sondern der ganze Rest sind, glaube ich, Leute, die sich einfach schlecht behandelt vorkommen und denen es einfach nicht gut geht. Und da liegt ja auf eine Art und Weise auch die Chance. Aber trotzdem sind natürlich diese Umfragewerte wahnsinnig erschreckend.
Ja, ich bin da auch so ein bisschen sprachlos, weil das... man weiß ja, man kennt ja diese Partei, man kennt die Köpfe, man weiß, was die sagen, man muss da eigentlich nichts mehr aufdecken und trotzdem bekommen die Zuwachs. Und das bringt einen ja zu der Frage, was kann die Zivilgesellschaft tun? Was glaubst du, was ist da das Beste?
Naja, also die Zivilgesellschaft kann, glaube ich, eine ganze Menge tun. Ne? Also da geht's, also, aber auch da würde ich das, glaube ich, wieder aufteilen. Ne? Also darauf aufmerksam zu machen, dass es einfach... ja, dass die irgendwie antidemokratisch sind, dass die eine Zivilgesellschaft zerstören wollen, dass die keinen Plan haben, wie es weitergeht, dass das eben keine Alternative ist, das ist die eine Sache, und dass das aber wirklich einfach Rechtsradikale sind, das ist dann eben die andere Sache, und das gefällt, glaube ich, einem Teil dieser 20% total gut, deswegen wählen die das auch, und der andere Teil lässt sich aber eher, glaube ich, täuschen und durch diese Unzufriedenheit. Und
was macht man da?
Ja, also das ist schwierig, weiß ich nicht. Ich bin da immer noch dafür, dass man aufeinander zugeht, dass man redet, dass man aber, und das ist jetzt das alte Lied von, wo ist da der politische Plan, wie kriegt man das hin, dass alle Menschen in einer Gesellschaft irgendwie zumindest erstmal abgesichert sind und happy sind. Aber wie gesagt, das sind jetzt alles auch nur so alte Floskeln. Also ich habe auch nicht so einen richtigen Plan, muss ich sagen. Gerade wenn man sich das Politik-Business mal anguckt, dann sind jetzt, glaube ich, gerade so ein paar Sachen passiert, die einfach sowas auch befördern. Ne? Also die Wärmepumpe, so dieses ganze Bild-Zeitungszeugs, wo man sich dann so aufregen kann, das befördert, glaube ich, einfach, dass man so aus Protest erstmal so sagt, ich glaube, ich würde jetzt die AfD wählen. Genau, und das sind, glaube ich, aber immer noch die Leute, die man retten kann. Wie gesagt, die man nicht retten kann, sind eben die anderen, und das sind auch die, die hier in Jamel drumherum wohnen. Da, glaube ich, muss man gar nicht mehr sprechen. Das ist vorbei. So, die sind verloren, und da gilt es dann jetzt, so heute für uns geht es ja darum, zu sagen, also auch so als Musikerinnen und Musiker, aber auch so als Zivilgesellschaft, die Lohmeyers wohnen hier, und lass uns hier einfach ein Exempel statuieren, dass wir uns das nicht bieten lassen. So, und wir sind hier, und wir sind irgendwie, wir sind dabei, und wir unterstützen das. Und aber das hat, glaube ich, wie gesagt, das gilt dann so für, was würdest du sagen, wie viel Prozent der AfD-Umfragewähler sind wirklich rechtsradikal?
Boah, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich manchmal auch irgendwie, weil wenn man journalistisch rangeht und aufklären will, dass man das über Jahre macht und enttäuscht ist, dass diese Menschen es immer noch nicht begriffen haben, was für eine Partei das ist und wie gefährlich die ist.
Ja, und wie gesagt, aber da glaube ich dann trotzdem eben, dass manche auch Bock drauf haben, dass sie so gefährlich ist und dass es eben, also merkst du schon, wie wenig Lösung ich habe. Ja.
Mit welchem Gefühl bist du hier reingefahren in den Ort, der ja fast komplett von Neonazis besetzt ist?
Ja, ich war hier schon ein, zwei Mal. Ich habe irgendwie in dem Jahr, ich glaube vor 5 Jahren habe ich hier das letzte Mal gespielt, und ich habe danach eben einigermaßen viel Kontakt mit den Lohmeyers gehabt, und ich finde es eben nach wie vor, obwohl ich jetzt gar nicht zum ersten oder zum zweiten Mal hier bin, irgendwie beklemmend. Ja, beklemmt ist, glaube ich, das richtige Wort. Aber jetzt darf man nicht vergessen, hier ist ja gerade wirklich was los. Ne? Also der Zeltplatz ist da, hier ist gerade irgendwie was los. Ich glaube, es ist nochmal komplett anders, wenn man hierher fährt, und es ist eben gar niemand da. Ein sehr beklemmendes Gefühl hatte ich.
Aber du schaffst es ja, und das soll jetzt so mit die letzte Frage sein, muss ja auch gleich auf die Bühne. Du bleibst ja trotzdem optimistisch, auch in deiner Musik. Und träumst, du kannst noch träumen. Also das ist noch nicht vorbei. Wie schafft man das, sich zu erhalten und nicht komplett zu verzweifeln?
Na, also ich weiß nicht. Ich finde, auf der anderen Seite ist eben auch ganz schön viel Gutes dabei. Also das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Also trotz dieser Umfragewerte und trotz ganz, ganz vieler anderer Probleme, weiß ich nicht, gibt's glaube ich, ganz viel Hoffnung. Und das sind ja immer noch die Menschen. So, ne? Und man darf eben nicht vergessen, dass ein Großteil der Menschen, glaube ich, eben keine Arschlöcher sind, sondern eigentlich gute Leute. Und wenn ich träume, dann halte ich mich immer eher so daran und denke irgendwie am Ende, es wird doch alles gut, weil es einfach immer Lösungen gibt.
Zum Schluss noch danke für Salzwasser, weil der Song hat meinen Urlaub begleitet und ihn in sehr, sehr bunten Farben gemalt.
Dankeschön, wo warst du?
Auf Texel, das ist ja so mein Sehnsuchtsort. Nordsee, hohe Wellen. Neoprenanzug, es ist arschkalt, aber wenn so eine Welle kommt, dann bist du im Moment und dann denkst du nicht mehr nach. Das hat sehr gut getan, und auf dem Weg in die Dünen so rein lief Salzwasser, ganz oft.
Dankeschön. Ich mag in dem Song eigentlich am allerliebsten den Alligator-Text. So, ich finde, der hat es so, so schlau geschrieben, und Was die Leute live am allermeisten meinen, ist, gib mir die Schelle Welle. Bring mich zur Quelle, du geile Welle, du.
Was ja noch ganz leise ist, ne?
Ja, genau.
So, das muss man ja nochmal hochpegeln.
Genau, man muss es hochpegeln, das haben wir auch extra so gemacht. Genau, aber genau. Ja.
Spielst du gleich?
Ich gebe das weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir es heute spielen. Vielleicht spielen wir dann.
Was?
Es ist ja, schon.
Weil Alligator wahrscheinlich nicht da ist, ne?
Nee, Alligator ist nicht da, aber wir haben das jetzt gestern echt zum ersten Mal so richtig, richtig gespielt. Also wir haben es vorher auch schon probiert, aber da war es immer schlecht. Gestern Abend war es das erste Mal, dass wir es irgendwie ganz gut hingekriegt haben. Und vielleicht spielen wir das jetzt dann doch, wenn du hier bist.
Okay. Ich stehe an der Bühne, muss ja sowieso gucken, dass da keiner umkippt bei dir. Und ja, ich würde es gern durch meine Oropax hören.
Okay, dann verbleiben wir genauso.
Ich bin links neben der Bühne. So, guter Auftritt und danke, dass du da bist. Das ist ja komplett ehrenamtlich und du kriegst ja keine Kohle dafür, ne?
Nee, ich krieg keine Kohle. Aber würde ich jetzt, also möchte ich auch nicht. Wirklich. Ich glaube, ich würde immer kommen. Ich wäre letztes Jahr auch gekommen, da ging es dann irgendwie nicht. Aber ich habe auch gedacht, lade mich einfach jedes Jahr ein, ist gut. So, die ganze Band ist dabei, alle spielen umsonst. Selbst, glaube ich, der Busfahrer fährt heute umsonst. Also alles gut.
Ja, und es tut einfach gut, was zu machen, glaube ich.
Total, total. Also, ja, das tut gut. Und ich glaube aber auch immer noch, dass es was bringt. Also, das sind immer so die beiden Sachen. Und ich finde immer, wenn es nichts bringt, würde ich es vielleicht auch gar nicht machen. Aber ich finde es faszinierend, jetzt, wenn ich jetzt heute einen Post absetze, wie dann doch auch wieder bei mir auf Insta und auf TikTok Leute wieder anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. Allein dafür ist der Tag heute schon gut.
Schönen Auftritt, danke dir.
Danke.
Ich bin noch immer beim Sani-Zelt und ich möchte euch einen Kollegen vorstellen. Ella ist Notfallsanitäter und du hast etwas dabei, ein Gefährt, das musst du uns jetzt mal beschreiben, weil wir sind ja in einem Podcast, da können wir das nicht sehen. Das gab es nämlich letztes Jahr noch nicht. Es ist nämlich, und es sieht ziemlich schick aus, es ist ein Motorrad. Ein Sani-Motorrad, kann man das sagen?
Ja, das kann man zudem jetzt nicht direkt sagen. Das ist mein privates Motorrad, mit dem ich da bin. Normalerweise fahre ich aber so ein Sani-Motorrad bei den Maltesern. Und dann meist bei Veranstaltungen wie Laufveranstaltungen, wo man schlecht mit dem Auto durchkommt oder großen Fahrradgeschichten, wo man halt sehr flexibel mit den Geräten arbeiten kann und mit dem Rettungswagen eigentlich gar nicht mehr so weit kommt, weil es ziemlich eng ist.
Du hast hier so zwei große Koffer. Was ist da drin?
Da ist eigentlich das Gleiche drin wie vom Rettungswagen. Das einzige Problem, was wir...
In diesen beiden kleinen Koffern?
Ja, das Problem ist immer, wir wissen nur nicht, wie wir es transportieren sollen. Uns fehlt die Trage hinten dran. Aber ansonsten können wir eine ganze Menge damit versorgen. Also,
kannst du damit?
Das Motorrad, was ich normalerweise fahre, hat ein C1 drauf als Defi-Modul und entsprechend halt eine Kreislauf- und Sauerstoffausstattung, so wie wir es eigentlich vom Rettungswagen gewohnt sind. Das Einzige, was wir nicht haben, ist eine elektrische Absauger. Da helfen wir uns mit einer Handabsauger, aber ansonsten können wir eine ganze Menge Versorgung damit machen.
Aber glaubst du, dass du das heute einsetzen wirst? Wirst du auf dem Gelände mit, so wie Werner Boinhardt, mit dem Motorrad rumbreddern?
Also... Viele sagen immer von mir, es gibt wenige Wege, die er nicht fahren würde. Treppen gehören auch dazu, das geht ja zur Not. Und das ist halt diese Flexibilität, die diese Motorräder haben. Das können wir halt mit dem RTW gar nicht abbilden.
Das heißt, wenn wirklich ein Notfall, sagen wir mal da hinten auf dem Zeltplatz, Campingplatz passiert, bist du eigentlich schneller mit dem Motorrad vor Ort, oder?
Deutlich. Ja.
Also wirst du auch einsetzen dann?
Dann werden wir es wahrscheinlich auch einsetzen, genau.
Weil du ja eigentlich auch den Rettungswagen fahren musst, ne? Wie machst du das?
Ich glaube, wir nehmen erstmal das große Auto und gucken mal, ne? Ich glaube, das ist der einfache Weg. Also wir haben es auf dem Weltjugendtag 2005, ich weiß nicht, wer dabei war, da waren über 2 Millionen Besucher. Da haben wir mit den Motorrädern wirklich viele Ecken bereist, wo halt die ganzen Pilger unterwegs waren. Da kam man mit dem Rettungswagen gar nicht mehr durch. Und dafür sind diese Motorräder wirklich einfach klassisch und vernünftig zu nutzen.
Ella, ich bin glücklich, dass du da bist und dass du so eine gute private Ausstattung einfach mal mitgebracht hast. Danke dir.
Naja, sie wurde ergänzt von den Maltesern. Also das ist die Malteser-Ausstattung, die wir dabei haben. Wir haben sie halt einfach nur in die Koffer geschmissen.
Genau. Ich will die gleich mal fahren sehen. Ich hoffe nicht.
Nein, lass mal bleiben.
Es regnet. Ich bin kurz mal geflüchtet vom Regen und habe hier auf einer Couch zwei Herren getroffen. Herren darf man sagen, das ist okay. Ne?
Ja? In unserem Alter muss man das sagen.
Kai und Christoph von Fury in the Slaughterhouse. Ey, es ist so eine Vergangenheitsreise gerade für mich. Irgendwie Bosse hatte ich schon zu Viva-Zeiten im Interview. Fury in the Slaughterhouse, ihr wart auch schon längst da. Was ist los? Ich habe so viele Déjà-vus. Aber erzählt mir, warum ist es wichtig, dass es dieses Festival gibt und warum seid ihr da?
Ja, ganz wichtig ist, dass das Festival aus der persönlichen Warte war, in diesem Dorf, wo, glaube ich, nur Nazis und die Einzigen, die keine sind, haben genau dieses Haus. Ja. Ja. Es wurde ihnen auch schon nahegelegt, es zu verkaufen, solange sie es noch können. Ja. Und ich glaube, wenn dieses Festival nicht hier wäre, dann könnten die auch nicht mehr hier sein. Aber solange das, der Fokus jetzt auf diesem Festival und auf diesen Menschen liegt, wird die, glaube ich, keiner was tun. Und ansonsten ist es wichtig, in diesem Land Flagge zu zeigen. Und das tun wir.
Soweit, so gut. Ich habe gerade mit Aki Bosse gesprochen. Und wir sind so ein bisschen, haben wir keine Lösung gehabt oder keine Antwort auf die Frage, warum gibt es gerade 20% Leute, die in Deutschland die AfD wählen würden, laut Umfrage. Habt ihr eine Antwort darauf?
Naja, Antworten ist schwierig, aber einmal, glaube ich, ist Dummheit ein ganz großes Grundlage dafür. Dann, man darf ja nicht vergessen, dass die Partei, über die wir sprechen, ist gegründet worden von Reichen und von Industriellen. Das sind die Orks von diesen Leuten. Die sind dafür da, deren Interessen weiter zu vertreten. Die werden reicher und reicher und reicher, während wir als Menschen, die arbeiten und leben, kaum noch überleben können, weil, guck dir die Mieten an, guck dir Ähnliches an, insofern. Aber man sollte die Zusammenhänge verstehen und das tun diese Leute eben nicht. Und außerdem, glaube ich, hat dieses Land nicht umsonst so eine Tradition. Dieses Land besteht für mich zu 30% aus Hausmeistern, Honks und Hooligans. Hier dürfen sie nicht stehen bleiben. Und
die sind verloren oder kann man die noch erreichen?
Also ich glaube, diese 30% Hausmeister werden wir nicht erreichen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass man das Gespräch nicht abreißen lassen darf. Weil sonst, ich habe ja eh das Gefühl, wenn ich heutzutage auf die Straße gehe, oder ganz viele Leute, die mir begegnen, haben ein offenes Messer in der Tasche und warten eigentlich nur darauf, dass sie endlich losschlagen können. Und das ist nicht die Welt, die ich mir vorstelle unter einer lebenswerten Welt. Also insofern, wir haben so einen Song, So Are You, und Kai sagt immer sehr richtig dazu, das ist kein Antikriegslied, sondern es ist ein Friedenslied. Und auch Frieden ist etwas, was wir den Kindern beibringen müssen, was eine pädagogische Aufgabe und Herausforderung ist. Und da sollten wir unseren Fokus drauf legen.
Sage ich immer, ein Pro-Friedenslied. Man kann ja auch mal für etwas sein. Was ich glaube, ist, bei diesen 20%, ja, die sie da momentan angeblich noch haben sollen, sind ja wahnsinnig viele Protestwähler dabei. Also ich würde mal bezweifeln, dass diese 20% nur aus aktiven und völlig überzeugten Nazis besteht, sondern da sind wahnsinnig viele Leute dabei, die einfach unzufrieden sind oder auch nicht mehr begreifen, warum das jetzt alles so ist, wie es ist, und ihnen jemand an ihr Auto will oder an ihre Geschwindigkeitsbegrenzung oder warum der Strom so teuer ist. Aber anstatt dass sie ihr Recht auf Protest wahrnehmen und demonstrieren gehen oder sich mit Briefen an irgendwelche Leute wenden oder sich zusammenschließen und sagen, hey, das möchten wir nicht, gehen sie den einfachen Weg, nämlich den Weg der Demagogen, die sagen, ja, das wird alles besser. Aber im Endeffekt ist es doch so, dass genau die Leute, die dann die AfD wählen, ja, hinterher...
Wird es schlechter gehen als vorher.
Schlechter gehen als vorher, genau, ja, das wollte ich ja gerade sagen.
Wenn die das Wahlprogramm gelesen hätten.
Ja, wenn sie das Wahlprogramm gelesen hätten oder wenn die diese 10, ja, das können die natürlich schon, ich meine, die kannst du nicht alle als Vollidioten abstempeln, aber da fehlt so diese Reflexion, wie Christoph vorhin schon gesagt hat, diese Bildung und diese Voraussicht und dieses Erkennen, was das da ist, was man dann unterstützt, wenn man Protestwähler ist, ja. Ich finde Protestwählen eine völlig falsche Herangehensweise und für mich völlig inakzeptabel. Ich würde immer man kann das kleinere Übel wählen, ja, aber man wählt auf alle Fälle nicht das riesengroße Übel, weil einem irgendwas nicht passt. Einfach so, ja, ohne darüber nachzudenken, wo einem das hinführt. Und ich sage ja immer, das, was in diesem Land am meisten fehlt und wofür leider am wenigsten Geld ausgegeben wird, ist Bildung. Und das fängt in Schulen an, ja, aber leider Gottes fließt das Geld immer in, was weiß ich was, Steuernachlässe für Großunternehmen. Aber das große Unternehmen ist, dieses Volk zu einem mündigen Volk zu machen, das in der Lage ist, an der Wahl ohne auch eine Entscheidung zu fällen, weil sie sich das vorher überlegt haben, vernünftig. Und das wäre, glaube ich, echt wichtig.
Aber das ist ja was, das hättest du auch schon vor 20 Jahren, oder das hast du ja so schon vor 20 Jahren gesagt. Da hat sich ja irgendwie nichts verändert. Ne? Nein,
leider nicht. Leider hat sich nichts geändert. Aber es bleibt uns nichts anderes, als es immer wieder zu wiederholen, ja, immer wieder die bunte Fahne rauszuholen und zu sagen, wir haben das bessere Leben, wir haben mehr Spaß. Und das so lange, bis wir, wenn wir Pech haben, schlagen sie uns tot. Und wenn nicht, es gibt eigentlich nur, entweder wir werden zusammen feiern oder wir gehen zusammen in den Arsch. Dazwischen gibt es nichts.
Wie kann man dies?
Zu lange machen wir weiter. Also die habt ihr ja so gewollt.
Ja, aber wie schafft man das? Wie schafft man das in diesem Funken, dieser Hoffnung trotz allem zu behalten?
Nein, man macht eine Platte, die heißt Hope. Das haben wir ja gerade gemacht. Weil Hoffnung, oder in Zeiten wie diesen, ja, ist Hoffnung noch irgendwas, was wahnsinnig wichtig ist. Also wenn man den Menschen ein bisschen Hoffnung geben könnte, dann würden sie vielleicht auch nicht so viel Scheiße bauen. Und deswegen versuchen wir das. Ja. Und wir versuchen dann, kleine Dinge zu bewegen. Denn selbst kleine Dinge sind irgendwann ein großes gemeinsames Vielfaches. Und das versuchen wir einfach. Das
wusste ich wirklich nicht. Euer Album heißt Hope? Ja, ist jetzt kein Scherz, ne?
Nee, ist kein Scherz. es heißt Hope und war Nummer 1. Oder ist Nummer 1.
Tut mir total leid, aber das passt ja perfekt vom Thema.
Da passt, und wir haben eine Aktion dazu, die heißt Hoffnung verändert alles. in der wir gemeinnützige Organisationen vorstellen, weil wir glauben, dass das uns Hoffnung macht, nämlich Menschen, auch wie hier die Leute, die das hier durchziehen, die bereit sind, ihre eigene Energie für andere Leute einzusetzen und für gute Dinge einzusetzen. Und das macht uns Hoffnung. Und insofern, ja, wir versuchen das. Und ich glaube, man kann sich das nicht oft genug sagen. Also Siegfried Lenz hat gesagt, Hoffnung ist die letzte... Nee, warte mal, wie war's? Moment. Hoffnung ist die letzte Weisheit der Narren. Und ich glaube, das ist es. Wir haben nur diese eigene Perspektive und wir können die Welt nicht retten, aber wir können sie verbessern. Und wenn wir uns daran begeben, nicht wie das Kaninchen auf der Schlange vor der Angst zu sitzen, sondern zu sagen, aber es gibt Dinge, wo ich was tun kann und die angehen, dann ist das auf jeden Fall eine Perspektive. Ob es uns den Arsch rettet, werden wir sehen.
Und reicht es aus, so ein Festival einmal im Jahr hier zu machen, oder müsste man das nicht eigentlich dauerhaft machen? Also müsste die Bühne nicht das ganze Jahr 365 Tage, 24 Stunden bespielt werden?
Sagen wir so, von der Notwendigkeit.
Bis die anderen endlich wegziehen.
Von der Notwendigkeit, bis die anderen endlich wegziehen. Das wäre ja eine Möglichkeit. Ja? Und man wird immer
nur Lärm drüber spielen lassen. Nur Krach.
Wenn man Tendenz allen anderen Auftrittsorten, wo man immer die Dezibelbegrenzung einführt, müsste man sich hier nach oben schrauben, anstatt da unten. Ja, ja, könnte klappen, ja. Aber ich glaube auch, dass das nicht passieren wird.
Zum Schluss, ich bin ja auch medizinischer Podcast und so, ne? Ich bin ja auch hier quasi als Notfallsanitäter im Einsatz. Mach mal eine Horrorgeschichte. Ich hab gehört, du hast immer eine gute Geschichte zu erzählen, was irgendwie Schlimmes auf der Bühne passiert ist oder Selbstverletzung.
Nee, das Einzige, was ich erzählen kann, ich habe mir vor 4 Jahren beide Arme gebrochen beim Fahrradunfall.
Ja, aber das ist ja nicht bei der Musik.
Auf der Bühne.
Fahrradfahren, das ist das Einzige.
Mir ist mir auf der Bühne. Nee, wir haben immer mal gefährliche Situationen gehabt, aber es ist alles gut gegangen.
Und im Publikum?
Auch immer alles gut. Ja.
Wieso? Durch das zu denken, weil eure Musik dann eigentlich härter sein müsste, damit endlich mal was passiert?
Wir hatten einen wunderbaren Fall, und zwar habe ich ja früher immer die Angewohnheit, Wasser reinzuschmeißen, das ging noch, ja, und dann hatten wir aber kein Wasser, dann gab es Cola-Dosen. Dann habe ich eine Cola-Dose genommen und habe die vorsichtig geworfen, ja. Und die hat dann einer an den Kopf gekriegt, ja, und der hat sich dann sofort hinten reinbringen lassen, saß dann an der Brust unserer Tourmanagerin, hing dann eine halbe Stunde und hat sich dran gekuschelt und so, hat alles gekriegt, was er so haben wollte, hat sich liebensbedankt, ist dann nach Hause gegangen und dann hat er uns verklagt.
Und was ist daraus geworden?
Nee, ist nichts draus geworden.
Der wollte einfach mal Backstage gehen wahrscheinlich. Der
wollte einfach nur an die Möpse von der Tourmanagerin, aber es kann auch so sein.
Damit sage ich Dankeschön. Euch einen guten Auftritt. Ich nehme mir noch so eine Banane mit, aber sagt's keinem, ne?
Oder Süßigkeiten, nimm die Süßigkeiten mit, weil ich halte da die ganze Zeit, das ist fürchterlich. Also das ist das Einzige, was ich wirklich anprangere hier auf dieser Veranstaltung. Überall stehen Süßigkeiten rum, das ist schlimm, 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 schlimm.
Furchtbar. Jamel Rock, den Förster, Fury in the Slaughterhouse. Vielen Dank euch. Ich finde es wichtig, auch mal zu sagen, dass es hier eine kleine Bühne gibt bei Jamel Rock, den Förster. Und diese Bands werden oft nicht erwähnt. Und deshalb werde ich das jetzt einfach mal machen. Ihr seid die Band?
Brunsberg.
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 Okay, stell dich vor. Du bist und du bist und du bist. Was macht ihr?
Ich bin Michael und ich singe bei Brunsberg.
Ich bin Axel, ich mache den Bass.
Ich bin Hajo und ich taste die T-Boards.
Und was für ein Sound werden wir da auf der Bühne gleich hören?
Wir machen ungefähr seit 30 Jahren den wilden Sound der 70er Jahre ausschließlich. Das ist unser Markenzeichen. Und wir haben in ganz Europa schon gespielt. Wir haben vor 20 Hochzeitsgästen gespielt. Wir haben schon vor 10.000 Schweizer Festivalgästen gespielt. Und wir freuen uns heute ganz riesig, dass wir heute mal hier spielen können. Wir wollen auch unbedingt, dass der Geheimtipp, nämlich die kleine Bühne, auch heute wieder zum Geheimtipp wird.
Und das wirklich Wahnsinnige ist ja, mein Podcast besteht ja aus einerseits natürlich Leute, die auftreten, generell Haltung zeigen bei Jamel Rock, den Förster, und dem Medizinischen. Und ich habe gehört, du bist Arzt. Du warst mal Herzchirurg, dein Leben lang.
Ja, ich bin eigentlich immer noch Arzt, aber ich führe zwei Leben. Einmal das des Herzchirurgen und einmal das des Rock'n'Rollers und der Rampensau auf der Bühne.
Du hast auch zwei Leben. Das verbindet uns. Sag mal ganz schnell, medizinische Notfälle hier auf dem Festival, hast du dich auf irgendwas eingestellt?
Ich, Mediziner sind immer auf alles eingestellt, semper paratus, aber ich hoffe toi toi toi, dass alles gut geht und dass alle einfach nur wegen der Musik da gekommen sind.
Man fragt ja normalerweise, wenn man so aus dem Rettungsdienst kommt oder aus der Klinik, aus dem Klinikumfeld, wird man ganz oft gefragt, was war so dein schlimmster, heftigster Einsatz, den du nicht vergessen hast? Ich will jetzt mal umgekehrt fragen, weil das nervt mich selber auch total. Was war ein Einsatz, den du absolut positiv in Erinnerung hast und der dich dein Leben lang schon begleitet?
Also aus der Geschichte meiner herzchirurgischen Karriere kann ich erzählen, wir haben mal einen Patienten operiert und den haben wir 13 Stunden operiert und alle waren schon ganz verzweifelt und dann hat er ungefähr nach einem halben Jahr uns eingeladen in seine Gartenlaube, das ganze OP-Team und das ganze Team von der Intensivstation zum Grillen, weil er das überstanden hat.
Auf die kleine Bühne, vielen Dank, ihr gebt alles.
Unbedingt, jedes Mal,
wenn, immer. Wenn was passiert, im Notfall kann ich dich auch noch aktivieren, ne?
Aber immer nur nach den Songs.
Okay. Kennst du noch so Rettungsdienst ABCDE-Schema? Sagt dir das was?
Ich kenne unser Programm für heute.
Ich weihe dich gleich mal ein. Die Geheimnisse des Rettungsdienstes. Guten Auftritt euch.
Hat Spaß gemacht, danke.
Ja, vielen Dank. Ein hochdramatischer Notfall ist passiert. Ella, Notfallsanitäter, war vor Ort. Erzähl mir, was ist passiert?
Mein Kaffee war alle. Nein, eine Dame ist von der Wespe gestochen worden. Die ist hochallergisch, hat aber selber schon ihren Allergiepen benutzt und der ging es eigentlich gut. Wir haben sie zur Überwachung eine halbe Stunde da behalten und dann hat sie sich selber entlassen und gesagt, ich gehe wieder in die Veranstaltung. Wenn was ist, komme ich zu euch wieder.
Okay, also hast du im Mundraum gecheckt, war da irgendwas geschwollen ist?
Also sie sagte, war ein bisschen klosig, aber das hat sich nach 10 Minuten wieder gegeben. Allergiepens wirken so innerhalb von 2 Minuten spätestens und dementsprechend hat sie sich selber eigentlich am besten geholfen.
Allergiepens, heißt das, da ist Adrenalin dann auch drin?
Genau, da ist Adrenalin drin. In dem Fall war es, glaube ich, ein 500er, wenn ich das richtig gesehen habe. Er hat sich selber gegeben. Das Wichtigste, was wir noch gemacht haben, war ein Pflaster auf die Wunde zu kleben. Weil es hat leider ein bisschen nachgeblutet, aber es ist normal.
Aber hätten wir ja auch da gehabt. Also Adrenalin in den Oberschenkel hätte man auch injizieren können, ne?
Ja, richtig. Das haben wir auch da. Wir haben einen Rettungswagen hier stehen, entsprechend ausgestattet. Ausgebildet sind wir beide auch, das weißt du selber.
4 Milligramm. Vernebeln, ne, je nachdem.
Genau, hätten wir auch noch machen können. Wir hätten aber auch eher erstmal IM was geben können, da wären wir wahrscheinlich weitergekommen.
Und dann darf man laut Algorithmus sogar noch mal nachschießen, ne? 0,5.
Ja, richtig, wenn das noch immer so schlecht ist, dann dürfen wir nachschießen, genau.
Das ist ekelhaft, wie wir hier reden.
Ja, das ist gemein.
Gut, vielen Dank für die Versorgung.
Ja, Versorgung ist ein gutes Thema. Hast du da drin schon gegessen?
Nee, noch nicht.
Ja, dann guten Appetit. Hammer.
Er ist gerade von der Bühne runter, er hat den Opener gemacht und ich habe gehört, er war ein bisschen aufgeregt, ob da überhaupt einer kommt. Sebastian Krumbiegel von den Prinzen. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind trotzdem schneller da. Hallo.
Moin.
Das ist toll, dass du da bist. Ich habe so ein mega Flashback hier die ganze Zeit. Ich sehe nur Leute...
Ich auch, wenn ich dich sehe übrigens. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich eben total gefreut, dich zu sehen. Und ja, können wir nachher nochmal in Ruhe drüber reden. Aber ich finde das schon, dein Weg, den du gegangen bist, finde ich schon hammergeil. Finde ich schon echt extremst respektabel. Möchte ich mal so loswerden, ja.
Dankeschön. Darf ich eine Streicheleinheit zurückgeben? Ich finde es sehr respektabel, wie sehr du dich engagierst, gegen rechts vor allen Dingen auch. Und du hast gerade einen Friedenspreis abgelehnt, aus besonderen Gründen. Erzähl mal, das fand ich auch sehr mutig.
Ja, es gibt diesen Löwenherz-Friedenspreis. Und ich war schon zweimal da zugegen, bei der ersten Verleihung war ich als Klaus-Peter Reisch, der Mission Lifeline-Captain, den Preis bekommen hat. Beim zweiten Mal ist Bodo Ramelow, der thüringische linke Ministerpräsident, den bekommen hat. Und da habe ich Musik gemacht und habe die begleitet und so. Und dann sagten die eben, hey, das wollen wir dir auch verleihen. Ich habe gesagt, ja, freue ich mich, dankeschön. Und dann habe ich auch mitgekriegt, was das für ein Umfeld ist, in das ich mich da begebe. Und da war ich ein bisschen durcheinander, weil ich sollte den Preis zusammenkriegen mit Gabriele Krone-Schmalz. Und die Laudatio sollte Eugen Drewermann halten. Und es ist so eine Gratwanderung, was ich jetzt sage, weil ich möchte nicht mit Dreck schmeißen, ich möchte nicht irgendwie böse über irgendjemanden reden und ich weiß auch, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt und dass viele Argumente auch stimmen, die von den Leuten kommen, aber mir ist einfach die Nähe von diesen beiden zu Putin und zu ihrer Haltung zum Krieg, der gerade in Europa tobt, nicht angenehm und ich möchte nicht irgendwie auf einem Foto sein mit zwei Leuten, die ja, da eben nicht da stehen, wo ich stehe. Weil ich finde, man sollte sich gerade in dieser Causa klar positionieren und sollte ganz klar sagen, auf welcher Seite man steht. Man kann nicht sagen, der hat ein bisschen recht und der hat ein bisschen recht. Ey, Putin hat ein Land überfallen und Putin hat böse Dinge getan. Und ich weiß, wo ich stehe. Und wenn das Leute relativieren, dann möchte ich mit denen nicht zusammen einen Preis bekommen. Es ist schwierig, weißt du, weil ich weiß, dass Gabriele Krone-Schmalz eine richtig gute Journalistin war, Anfang der 90er. Ich habe die in Erinnerung, als sie damals Ende der 80er, Anfang der 90er Russlandpolitik gemacht hat und fand sie immer sehr klug. Und da war ich eben, ja, irgendwie, da war ich schon ein politisch denkender Mensch. Ja. Aber was ich eben jetzt über ihre, also ich habe keins von ihren Büchern gelesen, ich habe über die Bücher gelesen, ich habe aber Interviews von ihr gehört, ich habe Reden von ihr gehört und da sage ich, nee, das ist nicht mein, es ist nicht meine Tasse Tee und da möchte ich dann nicht irgendwie so tun, als ob das cool ist, da irgendeinen Preis zu kriegen. Und wenn wir ehrlich sind, jeder fühlt sich irgendwie gebauchpinselt, wenn er einen Preis überreicht kriegen soll. Es gibt Leute, die lehnen das ab, hanseatische Ablehnung kenne ich auch, aber ich nehme solche Preise gerne an, schon mal um meinen Eltern einen Gefallen zu tun, weil die dann sagen, hey geil, aus dem Jungen ist ja doch was geworden. Aber das war mir, war's mir nicht wert.
Musst du das noch beweisen, deine Eltern?
Nö, eigentlich nicht, aber natürlich freuen sich die Eltern immer. Und mein Vater ist 87 Jahre, der ist genau 30 Jahre älter als ich und ist immer noch fit im Kopf. Und ich freue mich immer, wenn die sich freuen. Und ich hoffe, dass die beiden noch lange leben, war gestern gerade bei ihnen. Und meine Eltern sind so cool, ey. Die freuen sich natürlich immer, wenn der Junge irgendwie gerade mal wieder irgendwo auftaucht und irgendwas Schlaues von sich gibt.
Lass uns mal ein Rollenspiel machen, weil du hast gerade den Klartext angesprochen. Pass auf, ich bin jetzt einer, der sagt in der Umfrage, ja, AfD wählen kann ich mir vorstellen. Ne? Jetzt treffe ich auf dich, würdest du mit mir reden und was würdest du mir sagen?
Also ich würde erstmal prinzipiell, glaube ich, schon mit jedem reden, der AfD wählt, wenn er nicht irgendwie ein Führungskader ist. Ich würde mich nicht in eine Talkshow setzen mit, was ich einmal schon gemacht habe aus Versehen, was heißt aus Versehen, wo es aber nicht so weit war, das war 2016, glaube ich, mit Gauland in einer Talkshow gesessen. Und das war schräg, weil ich finde, man sollte den Leuten keine Plattform geben. Wie gesagt, mit solchen Leuten würde ich nicht reden, aber ich würde, glaube ich, schon mit Wählerinnen und Wählern reden.
Und was würdest du ihnen sagen?
Ich würde ihnen sagen, dass, also es ist erstmal, glaube ich, wichtig, sie nicht zu beschimpfen, weil man da überhaupt nichts erreicht. Nicht irgendwie sagen, du Penner, du hast es zwar nicht gecheckt, sondern einfach zu sagen, hey, weißt du eigentlich, was die wollen? Weißt du eigentlich, wo es hingeht? Und weißt du eigentlich, was die wirklich vertreten? Ich weiß auch, es gibt die Meinung von vielen klugen Leuten, die sagen, viele Leute, die auf dieser Seite stehen, kriegen wir niemals wieder zurück, weil die sind oft schon in der zweiten Generation, sind in irgendwelchen Haushalten, in irgendwelchen Familien groß geworden, wo die Eltern in den Baseballschlägerjahren, in den 90er Jahren Nazis waren, die dann eben ihre Kinder so erziehen, wo du nicht rauskommst. Mir geht es immer darum, die Leute zu versuchen, zu überzeugen oder mit denen zu reden und die noch schwanken, die nicht so genau wissen, was sie sind. Und wenn ich mit einem reden kann, der danach eine demokratische Partei wählen. So weit gehe ich sogar. Ich hätte fast jetzt mal übrigens einen CDU-Kandidaten unterstützt, ja, weil es eine Stichwahl gegeben hätte in Bitterfeld, in der Nähe von Leipzig, wo eben CDU-Kandidat gegen AfD-Kandidat antritt. Und wenn mir vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren jemand gesagt hätte, ich unterstütze mal einen CDU-Kandidaten, never. Ja. Aber am Ende geht es mir immer darum, und ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass ich älter bin, als ich vor 10, 20, 30 Jahren war, aber am Ende geht es nur darum, bist du Demokrat oder bist du nicht Demokrat. Und wenn du Demokrat bist, bist du automatisch Antifaschist. Und deswegen müsste auch jeder CDU-Mensch Antifaschist sein oder muss Antifaschist sein, weil das geht gar nicht anders.
Ja, und es geht ja ein bisschen darum, das habe ich auch mit Fury in the Slaughterhouse besprochen, es geht ja nicht immer um die ideale Partei, die man wählt, sondern also mindestens das kleinere Übel.
Das stimmt auch, ja, das stimmt natürlich. Und kann ich dazu sagen, meine Mutter zum Beispiel hat bei der letzten Landtagswahl in Sachsen taktisch CDU gewählt. Ja. Sie hat immer SPD gewählt, seit sie denken kann. Und sie hat dann aber gesagt, hey, die AfD stärkste Kraft wird, SPD ist unter ferner Liefen, deswegen wähle ich jetzt CDU. Ja. Und das kann ich verstehen. Also ich finde es natürlich nicht gut und würde es nicht machen, glaube ich. Ja. Weil ich bin sozialdemokratisch sozialisiert und werde immer da bleiben. Und das ist für mich übrigens auch das kleinste Übel. Ja. Weil ich mit ganz, ganz vielen Dingen, die von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands gerade kommen, echt nichts anfangen kann. Also das geht los beim Asylkompromiss und das geht bei vielen, vielen Dingen weiter. Das geht weiter, dass die Mittel der Bundeszentrale für politische Bildung gekürzt worden sind dieses Jahr. Das sind alles Sachen, wo ich sage, ey Leute, was hat denn das eigentlich mit sozialdemokratischen Grundwerten zu tun?
Weißt du, Carsten Schneider von der SPD ist hier, ne?
Ich kenne ihn auch.
Hast du ihn dir geschnappt schon?
Ich hatte schon ein Gespräch mit ihm. Er hatte vor 2 Monaten ins Kanzleramt geladen, viele Künstlerinnen und Künstler, und da haben wir alle miteinander schon ziemlich Klartext geredet und eben vor allem eben auch über den Siegeszug der AfD. Und ich glaube, dass Carsten Schneider wirklich ein guter Typ ist. Ich glaube, dass der irgendwie, also ich bin keiner von denen, die irgendwie wirklich, ich bin kein Politiker-Basher. Ich finde das so leicht. Man macht es sich so leicht, wenn man sagt, die da oben und die machen doch sowieso alle nur Quatsch. Ich möchte nicht in der Rolle von Olaf Scholz oder von Annalena Baerbock oder von Habeck stecken, möchte ich nicht. Wenn denen mal vor 2 Jahren jemand gesagt hätte, ihr müsst mal jetzt eben Krieg managen, ja, ey, gruselig, ich will das nicht. Ich will diesen fremdbestimmten Kalender nicht haben. Ich möchte diese tierische, wahnsinnige Verantwortung nicht haben. Ich möchte an meiner kleinen Front was machen.
Sie müssen aufhören zu streiten. Ich glaube, die Außendarstellung ist gerade sehr, sehr grottig.
Habe ich auch gesagt. Also ich hatte jetzt, das ist ein Podcast, ich kenne Olaf Scholz schon lange. Ich kenne Olaf Scholz schon, seit er Bürgermeister in Hamburg war und weiß auch, wie umstritten er war und ist. Ja? Und treffe mit ihm ab und zu mal und habe mich jetzt gerade wieder vor einer reichlichen Woche mit ihm getroffen, lange mit ihm gesprochen und habe ihm genau solche Sachen gesagt, dass ich sage, ich bin hier nicht hergekommen, um dich zu beschimpfen. Ich bin hierher gekommen, um dir zu sagen, wie ich das sehe. Ich komme aus Sachsen, ich komme aus Leipzig. In Leipzig ist es alles noch verhältnismäßig cool. Leipzig ist wirklich eine echt coole Stadt. In Leipzig gibt es kein Pegida, in Leipzig gibt es keine Nazi-Demo, die nicht irgendwie blockiert wird. In Leipzig gibt es eine stabile Antifa. Ich habe ihm genau das gesagt, dass wie ihr gerade eure Politik kommuniziert, ist nicht gut. Und habe ihm so ein paar Sachen natürlich gesagt. Mich ärgert es jetzt fast, dass ich das in die Öffentlichkeit trage, weil das ist wirklich ein Vier-Augen-Gespräch.
Tut mir leid.
Es ist auch, ich glaube auch, dass er damit leben kann. Ja? Also ich habe da nie irgendwie ein Bild davon gepostet oder so, aber ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe dazu. Und wir haben das schon zweimal gemacht und es waren immer gute Gespräche. Und
was hat er denn geantwortet?
Dass es alles viel schwieriger ist, als man sich vorstellen kann. Und das, also zum Beispiel, was die Kürzung der Gelder der Bundeszentrale für politische Bildung betrifft, hat er gesagt, die sind nicht gekürzt worden, sondern die waren im letzten Jahr, wurden die aufgestockt. Und, aber einmalig. Und diese 20 Millionen, die sie mehr gekriegt haben, wurden jetzt wieder zurückgenommen. Wo ich gesagt habe, ja, Fehler. Oder finde ich einen Fehler. Ich darf mir auch nicht anmaßen zu sagen, hey, ich weiß, wo es lang geht. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ein Gefühl, ich bin ein politischer Mensch, ich lese viel Zeitung, ich höre viel Deutschlandfunk, ich glaube, ich bin wirklich ein politisch interessierter und auch einigermaßen gebildeter Mensch und mache mir meine Gedanken. Und ich glaube aber genau darum geht es, dass wir nicht irgendwie uns raushalten dürfen, dass wir alle mehr oder weniger uns einmischen müssen in das, was passiert. Das habe ich vorhin, glaube ich, auch auf der Bühne gesagt. Es ist nicht alles cool, was in einem demokratischen Rechtsstaat passiert und wir müssen immer den Politikerinnen und Politikern auf die Finger gucken und manchmal auch auf die Finger schlagen, wenn irgendwas nicht funktioniert und wenn irgendwas nicht richtig ist. Aber einfach zu sagen, die da oben, die haben alle eine Meise oder die sind alle bescheuert oder die machen, sind selbstsüchtig. Ich möchte wirklich unterstellen, dass ein großer, großer Großteil der Politikerinnen und Politiker, die bei uns ihrem Beruf nachgehen, das aus hehren Gründen machen, dass die wirklich, wirklich was verändern, wirklich was gestalten wollen. Wenn du zocken willst, wenn du richtig Geld verdienen willst, dann machst du es wie Friedrich Merz. Dann gehst du irgendwie zu irgendeiner BlackRock, zu irgendeiner Geldfirma und machst dann, weil du irgendwie deinen Männlichkeitswahn ausleben willst und dich an Merkel rächen willst, dann trittst du eben nochmal an. Gott sei Dank eben nicht so erfolgreich, wie er sich das vorgestellt hat. Ja? Weil Merz ist für mich zum Beispiel so ein Mann, von dem ich nicht denke, dass er zu denen gehört, von denen ich gerade geredet habe. Ich glaube, Merz ist ein klarer Karrierist und er ist ein kluger Mensch, überhaupt keine Frage. Aber er ist überhaupt nicht er ist kein Guter. Um es mal möchte ich so sagen. Dazu stehe ich zu.
Und jetzt bist du so politisch. Wär's nicht ein Weg für dich, das Künstlertum so ein bisschen zur Seite zu schieben und in die Politik zu gehen?
Warum nicht? Weil ich ein freier Mensch bin, weil ich nicht von Steuergeldern lebe und weil ich mich niemandem gegenüber rechtfertigen möchte, was ich mache und was ich nicht mache. Ich mache mein Ding, ich möchte irgendwie mein Leben leben und ich möchte auch mal irgendwo bekifft irgendwo rumliegen oder ich möchte, ja, was soll das? Ich möchte gerne meine Musik machen, ich möchte nicht mich irgendjemandem erklären müssen und möchte nicht mich vor irgendjemandem rechtfertigen müssen, dass ich irgendwas mache. Ich mache mein Ding und das kann ich nicht mehr machen, sobald ich mich von Steuergeldern bezahlen lasse, sobald ich mich wählen lassen muss. Ich glaube, ich würde mich extremst unfrei fühlen, wenn ich das machen würde.
Ich muss jetzt irgendwie noch die Kurve kriegen am Ende, weil wir ja auch ein bisschen über Medizin reden. Also ich kann mir vorstellen, bei dir oder bei den Prinzen ist noch nie was im Publikum passiert. Hat sich noch keiner verletzt. Oder sind irgendwie so, ich glaube, bei eurer Anfangszeit vor 20, 30 Jahren sind vielleicht noch Mädels in der ersten Reihe umgekippt. Das könnte ich mir noch vorstellen. Ja, aber sonst.
Wir hatten schon immer ganz gut Sunnies. Und wir hatten schon immer auch, das war immer lustig, wenn wir dann gerade eben, als wir wirklich noch Teenie-Band waren, also vor 25, 30 Jahren, wenn du dann da reingekommen bist, werde ich nie vergessen, weil der eine liegt da irgendwie und ich gehe da rum und gucke und so und die richtet sich so auf und fällt sofort wieder zurück und fällt um sozusagen. Also auf ihrer Liege, auf ihrer Bahre, ja. Nein, es passiert bei uns wirklich nicht viel, glaube ich. Ja. Ich glaube, wir haben ein Mainstream-Publikum und wir haben aber auch, ich glaube, was das Prinzenpublikum auszeichnet, ist, eine Art von Humorverständnis und auch eine Art von Rücksichtnahme oder von Solidarität und von wir helfen einander. Und es passiert wirklich nicht viel. Ich habe zuerst gedacht, die Frage war ironisch gemeint, weil natürlich passieren manchmal Sachen. Ja? Natürlich gibt es irgendwie...
Nein, weil also bei der Art der Musik würde ich sagen, da gibt es kein Moshpit.
Nee, gibt es nicht wirklich, nee. Es ist nur so, dass manchmal Leute vor der Bühne stehen, die das alles ist Deutschland mitsingen, wo ich dann denke, ups, ey, hast du eigentlich verstanden, was ich hier gerade meine? Und das ist ein bisschen spooky, aber da muss ich auch sagen, hey, wenn du es nicht checkst, dann checkst du es eben nicht. Und ich weiß, was ich meine und ich weiß, was ich singe und wer das nicht checkt, dem kann ich leider auch nicht helfen.
Sebastian, vielen Dank, dass du heute bei dem Festival warst. Yeah. Sag mal eine Benotung, wie war jetzt der Auftritt, deiner Meinung nach? Gehst du da mal kritisch ran?
Erstmal bin ich wirklich sehr in einem Tunnel, wenn ich auf der Bühne bin und bin auch wirklich aufgeregt, bevor ich da hochgehe. Jedes Mal, übrigens egal, ob ich vor 3000 Leuten spiele wie heute oder vor, weiß ich wie viele es vorhin da waren, 2000 oder ob ich vor 50 Leuten oder vor 100 Leuten in einem kleinen Laden bin. Ich habe mich tierisch wohl gefühlt und ich fand das ein richtig, richtig schönes Ding. Habe mich auch wieder verspielt, geil. Habe auch wieder falsch gesungen, geil. Ja, aber es hat, glaube ich, mir hat es tierischen Spaß gemacht und hey, frag andere Leute, wie sie es fanden. Ich fand's geil.
Misch dich weiter ein. Danke dir.
Ja, mach ich auf jeden Fall. Danke, Tobi. Schön.
Wir haben Besuch im Sunny-Zelt. Hallo, wer bist du?
Hi, ich bin Misha.
Was ist passiert?
Ich bin schon ein paar Tage vor dem Festival hier gewesen, hatte einen kleinen Lagerkoller und war in Lübeck klettern und bin dann auf der Fußspitze umgeknickt. Und jetzt habe ich einen kleinen blauen Knöchel.
Ja, das sieht ein bisschen geschwollen aus, ne?
Ja, wenn ich den anderen Fuß dran halte, ist ein Unterschied, ja.
Tom, du als Einsatzleitung, was sagst du dazu?
Ja, ist natürlich definitiv ein bisschen geschwollen auf der Seite. Ist jetzt aber auch schon 2 Tage her. Er sagt, er hat keine dollen Schmerzen, er kann immer noch so laufen. Wir verbinden das jetzt noch einmal neu, machen das nochmal ein bisschen sauber und dann soll er somit weiterlaufen.
Ja, also ich glaube, das ist noch festivaltauglich, aber dann halt, und das muss man natürlich an dieser Stelle sagen, dann irgendwann den Hausarzt aufsuchen, ne? Wenn das nicht besser werden sollte.
Das ist der Plan, ja.
Sag mal, Schmerzskala von 1 bis 10. 10 ist ein Todesschmerz, 1 ist minimal.
Also bei der guten Versorgung gerade eine 2.
du hättest auch jetzt 8 sagen können und dann hätte Torben wahrscheinlich noch ein bisschen Schmerzmittel gehabt.
Nee, sowas gibt's. Also für sowas gibt's das nicht. Da glaube ich, das hält jeder durch.
Ja, vor allen Dingen, wenn man in sein Gesicht guckt, der lächelt ja auch noch.
Ja, da kann nicht viel mit Schmerz sein.
Guck mal, was sagst du? Bist jetzt verbunden worden mit Mullbinden. Was wird hier noch gemacht?
Ja, ich mache jetzt
fixieren.
Jetzt mache ich ein bisschen Leuko rauf und dann hält das Ganze auch ein bisschen fest. Dann geht das nicht ab.
Nee, ich bin höchst zufrieden. Super gut.
All inclusive.
Bitteschön.
Vielen Dank.
Tom, was ist gerade passiert in den Toiletten? Da war was los?
Ja, also los nicht viel. Ging ja nur einfach darum, dass wir angesprochen wurden, dass die Toiletten wohl ziemlich zerstört schon aussehen, vollgekotzt auch teilweise. Können wir jetzt im Endeffekt nicht viel für, aber...
Moment, wir müssen das mal feststellen, wir haben nicht Mitternacht gerade, ne? Es ist jetzt sozusagen, das Festival läuft noch nicht lange. Wir haben jetzt 19.11 Uhr. Nach anderthalb Stunden.
Nach anderthalb Stunden kamen die ersten Besucher und haben gesagt, die Toiletten sind vollgekotzt.
Also mir ist jetzt wirklich keiner, im Publikum ist mir keiner aufgefallen, der irgendwie verdächtig aussehen könnte oder torkelnd umhergegangen ist.
Jetzt geht's ihm wieder gut.
Okay, wir harren der Dinge, aber die sollen mal schön die Toiletten in Ruhe lassen, ne?
Genau, und uns vor allem auch.
So, ich bin hier im Matzenzelt. ihr habt ein eigenes Zelt, was ist los?
Ja, keine Ahnung. Also wir sind hierher gekommen und haben gesagt, da ist euer Zelt und jetzt sind wir hier.
Sascha Matzen ist hier, im Hintergrund ist Johannes, ne? Hallo. Hallo, sag mal hallo.
Hallo, ich bin Johannes. Und ihr so?
Gibt es irgendwelche Notfälle? Auch den Rettungsdienst?
Ich habe noch keinen erlebt, aber wir sind auch gerade erst gekommen. Eigentlich sind wir so eine Notfallband. Also wir ziehen Notfälle an.
Es gab mal was, ich habe das gerade in den Raum geworfen, es gab mal was mit einem Cut und einem Getränk, das geworfen wurde. Was ist da passiert?
Bei uns im Publikum ist ein leerer Plastikbecher geworfen worden und da denkt man ja so, da kann gar nichts Schlimmes passieren, aber es ist irgendwie so doof, hat das eine junge Frau ans Auge getroffen oder übers Auge, dass das hat schon wirklich beachtlich geblutet. Die ist dann erst versorgt worden und hat das Konzert dann alleine sitzend verbracht, also so in Ruhe, und wir sind mit der in Kontakt geblieben und die uns danach erzählt, dass sie echt noch damit gestruggelt hat, dass es irgendwie dreifach genäht werden musste und echt eine Weile gedauert hat, bis das irgendwie wieder cool war. Aber sie ist wiedergekommen. Also das, wir haben sie dann eingeladen und sie hat das überwunden.
Hat sie einen ewigen Gästelistenplatz, das goldene Ticket?
Ja. So kann man sich das bei uns verdienen.
Sag mal, der Podcast kommt ja jetzt hier am Sonntag sofort raus. Ja. Hat es eigentlich geklappt mit Platz 1 Album? Hat
geklappt.
Hollywood? Nein. Ja. Ihr habt diese, sagen wir mal, rechte Band Weimar verdrängt. Ist die auf Platz 2 gelandet?
Die sind auf Platz 2 gelandet, ja. Das war aber auch klar. Also das wurde zwischen uns beiden ausgemacht. Und wir sind wirklich unfassbar gerührt von der Solidaritätswelle, die uns da entgegengekommen ist. Wir haben lange überlegt, aber wir haben das dann öffentlich gemacht quasi, weil ganz viele wussten, wie, Weimar kenne ich gar nicht. Was wollen die denn? Was ist das denn?
Das ist ja auch PR dann irgendwie für die Band, ne?
Ja, tatsächlich. Ja, klar.
Also es ist eine gewisse Aufmerksamkeit, die ihr denen dann auch gebt.
Aber definitiv eine negative Aufmerksamkeit für die Band, weil wir halt auch immer sofort aufgeklärt haben und gesagt haben, ja, es ist halt nicht irgendeine Band, sondern wir hätten das auch nicht gemacht. Also wir haben ja quasi darum gebeten, kauft unsere CD, um ein Zeichen zu setzen. Das ist ja immer, muss man ja sehr, sehr aufpassen und muss man sehr, sehr, also wir hätten das nicht gemacht, wenn es nicht darum gegangen wäre, ein Zeichen gegen rechts zu setzen. Ganz einfach.
Zeichen gegen rechts, ihr habt auch irgendwie so T-Shirts, Fight Fascism, ja. Ne? Gibt's raus. Reicht das alles aus? Kann man als Künstler eigentlich jemals genug machen? Wie erreicht man die Leute, die jetzt wieder zu der AfD in Scharen pilgern?
Ja, es ist nicht einfach, man ist als Künstler ja kein Politiker. Ne? Man muss immer so selber die Waage finden, inwieweit man sich, also ich finde, jeder mit Öffentlichkeit sollte sich engagieren. Und da muss man für sich selber rausfinden, wie weit man sich engagiert. Weil wenn man nur noch Politik macht irgendwann und die Musik auf der Strecke bleibt, ist halt auch blöde. Aber ich glaube, wir haben es in diesem Fall ganz gut hingekriegt und sich zu positionieren und zu engagieren gegen rechts, weil es einfach immer noch ein hartes, gemeines Thema ist, sollte man auf jeden Fall.
Aber würdet ihr sagen, so ihr seid eine politische Band, wenn man jetzt auch aufs neue Album guckt, was ja eher so, sagen wir mal, Hoffnung gibt. Das ist ja so gerade so mein Thema hier auch. Das guckt ja eher auf das Gute.
Wir sind nicht im eigentlichen Sinne eine politische Band, aber wir haben eine klare politische Haltung und wir werden auch nicht müde, darauf aufmerksam zu machen. Wobei, wie Johannes schon ganz richtig gesagt hat, dass man auf die Dosis aufpassen muss. Wenn man immer nur skandiert und so, ist schön und gut, kann man machen, aber auf den eigenen Konzerten Nazis rauszurufen, wenn alle das wissen, dann bringt das nicht so viel. Sondern man muss auch über den Tellerrand gucken. Man muss versuchen, da zu informieren, die breite Masse zu informieren, gucken, was ist los und wirklich, wo sind die Probleme wirklich und warum wählen so viele Menschen eigentlich diese scheiß Partei?
Hast du einen Grund?
Nein, leider nicht. Also ich habe heute, also man liest ja ganz viel und so und man hat immer noch die Hoffnung, dass es besser wird, dass es weniger wird, aber es ist echt ziemlich finster gerade, es ist ziemlich bitter und umso mehr freuen wir uns, dass nicht eine Band mit so einem politischen Hintergrund auf Platz 1 der Charts gekommen ist. Platz 2 ist schlimm genug.
Ja, aber es ist tatsächlich so, ich habe ja auch auf der Hinfahrt, habe ich euer Album nochmal gehört und selbst wenn man schlecht drauf ist, hört man diese Songs und denkt, okay, so scheiße ist die Welt ja eigentlich nicht. Es gibt noch ein paar gute Leute. So. Also ihr triggert da so ein bestimmtes Gefühl, dass man weitermachen will.
Ja, wie schade wäre das auch, wenn man dann auch noch singt, es ist alles scheiße. Es ist ja nicht alles scheiße. Es gibt gute Politik, es gibt tolle Menschen, es gibt die Lohmeyers, auf die man verdammt nochmal echt nicht stolz genug sein kann, im allerbesten Sinne. Weil nur 99% der Menschen wären hier einfach geflüchtet und hätten gesagt, ey, wir haben keinen Bock, wir haben hier Angst um unser Leben, die zünden hier uns die Scheune an, die machen uns das Leben zur Hölle, aber die halten einfach die Faust hoch und sagen, ey, wir ziehen durch, ist uns scheißegal. Wir machen hier unser Ding und das kann man gar nicht hoch genug ansehen. Und deswegen sind wir auch heute hier.
Habt ihr schon mitbekommen, es gab in der Nacht irgendwelche Hakenkreuz-Schmierereien?
Echt? Nee, haben nicht mitbekommen. Nee. Wir sind auch noch nicht so lange hier.
Ja. Okay. Also das ist auf jeden Fall passiert. Ja, keine Ahnung. Irgendwelche Leute haben dann wohl, sind durchgestochen und konnten hier ein paar Hakenkreuze hinschmieren.
Hier auf dem Gelände? Ja. Ätzend.
Ja, ätzend. Auch wie dumm. Also, völlig sinnlos. Ja.
Ihr seid heute die geheimen Headliner. Was habt ihr euch vorgenommen?
Wir haben eine Stunde Zeit, um Vollgas zu geben, um unser neues Album zu feiern, um das Leben zu feiern, um die Lohmeyers zu feiern. Und genau das werden wir machen. Also da geht es wirklich um positive Energie.
Könnt ihr so laut spielen, dass die Nachbarn endlich
auf
aus...
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Probieren. Ganz sicher.
Also ich meine, Deichkind hat es letztes Jahr auch schon probiert, aber ihr könnt auch noch lauter. Ihr könnt auch auf 12 drehen, den Amp.
Ja, die Deichkind haben halt ein paar Mikros und können halt laut leise machen, den Musiktrack. Und wir haben richtig laute Gitarrenverstärker. Ich kann richtig doll aufs Schlagzeug draufhauen. Und Sebastian kann wirklich brüllen wie eine Eins. Und das werden wir heute definitiv machen.
Habt ihr die Nachbarn schon gesehen, die mit dem großen Hund zugucken und irgendwelche Sprüche ablassen?
Nee, auch noch nicht.
Nee. Also wir sind ja mit dem Auto vorbeigefahren.
Zum ersten Mal hier, ne?
Nee, wir sind zweimal.
Ich kann mich vom letzten Mal erinnern, dass hinter der Bühne, da wo der andere Hof sozusagen anfängt oder das Gelände vom Nachbarhaus.
Ja, da war es ein bisschen anders aufgebaut hier, ja.
Da wurde, ja genau, das war letztes Mal auf jeden Fall so, genau. Als wir hier waren. Da wurde da gegrillt und hast zwischen den Liedern manchmal so komische Parolen gehört. Aber es hat uns nicht großartig gestört.
Es gab früher, ich habe ja so einen Nostalgie-Flashback hier, weil ich nur Bands habe, die ich schon von früher kenne, heute. Ist mega absurd. Können wir mal kurz MTV Cribs nachspielen? Was befindet sich hier im Matzenzelt?
Ja, also wenn du reinkommst, dann ist hier so ein schöner roter Teppich, dann ist hier eine gelbe Couch, die ist vollgepackt mit Taschen und einer Gitarre, da ist irgendwie so eine komische Kiste, dann ist so ein Mülleimer, ich glaube, es sind Autogrammkarten, ja.
Kühlschrank,
genau.
Was ist da drin?
Ist da schon Bier drin? Ja, Bier.
Wir haben mehrere Sorten Bier, wir haben Cola, wir haben alkoholfreies Bier und wir haben Wein und wir haben eine Flasche Champagner.
Oh. Stoßen.
Das ist die Eins.
Werdet ihr das machen oder habt ihr schon? Oder ist das heute der Tag, an dem ihr das feiert?
Ist heute der Tag, an dem wir es erfahren haben und dann, an dem wir es...
Nein, das ist heute passiert. Ach so,
ist vorhin passiert.
Vor ein paar Stunden,
ja.
Und habt ihr damit gerechnet aufgrund des Aufrufs oder hat euch das völlig überraschend getroffen?
Wir haben es nicht mehr gewagt zu rechnen. Also wir wussten, dass es rein rechnisch noch eine kleine Möglichkeit gibt, dass es passieren könnte. Aber dann, das ist auch Selbstschutz. Man muss sich abgrenzen. Man muss sagen, so nicht mit rechnen, sondern eher vom Negativen ausgehen. Wir sind wirklich durchgedreht, als wir es erfahren haben. Unser Manager hat uns einfach, wir haben geheult, weil so eine Last abfällt. Gerade wegen dieser anderen Band. Also uns ist das auch eigentlich nie so wichtig. Aber da wirklich an denen vorbeizuziehen, das ist wirklich eine Genugtuung. Und das ist ein ganz wichtiges Zeichen, finden wir.
Okay, ihr habt die Absolution, dass ihr heute mal die Shampoosflasche aufmachen könnt. Das ist in Ordnung. Es ist so Klischee, aber es ist...
Wir müssen uns halt auch ein bisschen zusammenreißen, weil wir so ein bisschen die Regel haben, dass wir, ich meine, wir spielen jetzt erst in 3 Stunden, 3,5. Wenn wir jetzt anfangen, Bier und Champagner zu trinken, dann...
Dann können wir nachher womöglich nicht mehr so laut sein, um die Nachbarn irgendwie ein bisschen aufzuschrecken.
Genau.
Es gibt ja in Podcasts immer, das ist jetzt der letzte Punkt, dann hau ich ab. Pass auf, es gibt ja in Podcasts immer das Problem mit Musik, weil das ist immer, ne, GEMA und so, man kann ja nichts spielen. Aber Johannes, komm mal her, ich nehme dich an die Hand. Da ist so eine Gitarre, ne? Hast du irgendwas exklusiv für unsere Podcast 2 Räder, 1 Mikrohörer?
Wenn Sascha vielleicht singt.
Ich kann es versuchen.
Ich habe gerade keinen
Klick. Machst du doch öfter mal, du kommst aus dem Schlagzeug.
Ich brüll ein bisschen rum, ja.
So richtig angenehm ist es nie, aber es ist sehr leidenschaftlich.
Ja, super leidenschaftlich.
Kann ich ja mal als Fan sagen.
Ja. Ich übernehme das Brüllen so ein bisschen für Sebastian, weil der einfach auf seine Stimme aufpassen muss mit den Jahren.
Achtung!
Sorry.
Ist sehr verstimmt.
Ja. Ich brauche keine Bruderschaft, ich brauche meine Brüder. Und wenn jemand Ärger macht, dann kommen wir zu dir rüber. Ich brauche keine Besserwisser, nein, ich brauche Bass. Refrain.
Guten Tag, meine Damen und Herren.
Ich glaube, das reicht.
Ja, die verstimmteste Gitarre der Welt.
Ja, dafür kriegt ihr von mir keine GEMA, aber es ist in Ordnung. Vielen Dank.
Sehr in Ordnung, Dankeschön.
Hoffentlich nicht. Danke.
Ein Problem, ein medizinisches Problem, ist tatsächlich hier schon mehrfach jetzt aufgetaucht: Wespenstiche. Und ich habe hier eine Dame von der Crew. Hallo, du bist?
Ich bin Alessandra.
Und du hast mir gerade gesagt, das Problem ist dir bekannt, ne?
Also zumindest war es dieses Jahr ein Problem. Letztes Jahr hatten wir dieses Problem nicht. Ja. Dieses Jahr ist uns aufgefallen beim Aufbau, es sind relativ viele Erdwespen unterwegs, die ihre Nester tatsächlich im Boden haben. Und die haben sich leider Gottes die Wege gesucht. Und da mussten wir irgendwie drum rum bauen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn da einer rechts, einer links und mittendrin. Dann haben wir die Zaunfelder so aufgestellt, dass man wirklich nicht drüber laufen kann. Aber die finden das natürlich auch nicht besonders geil, wenn da so viele Leute drumherum trampeln. Und ich glaube, die wehren sich halt auch so ein bisschen. Ne?
Also zusammenfassend, ihr habt eigentlich alles probiert?
Wir haben alles probiert.
Oder hättet ihr noch mehr tun können, was so Wespenvertreiben angeht? Oder darf man das überhaupt aus Tierschutzgründen?
Man könnte natürlich Gift einsetzen, aber das haben wir natürlich nicht gemacht. Das geht gegen unsere Ethik. Wir haben versucht, sie wirklich abzuschirmen, irgendwie auch die Wege abzuschirmen, mit Schotter abzuschirmen, mit Zaunpaneelen zu schirmen und sowas. Aber es ist nicht ganz gelungen und die sind natürlich halt auch frei hier und das sollen sie auch bleiben. Und vergiften wollen wir hier niemanden.
Ja, und das hat als Konsequenz, dass wir ein bisschen arbeiten müssen.
Ja, das war auch für uns ein Mehraufwand tatsächlich. Aber ja, das geht nicht an uns allen vorbei.
Danke für die Info.
Bitte.
So, und während ich hier mit Juli stehe, kommt einfach die Ministerpräsidentin vorbei, Manuela Schwesig. Hallo.
Hallo, herzlich willkommen in Jamel.
Ja, warum sind Sie hier?
Ich bin seit vielen, vielen Jahren hier bei dem Konzert in Jamel. Zum einen gibt es tolle Musik, aber das Wichtigste ist, wir wollen hier gemeinsam aufstehen gegen Rechtsextremismus und auch Horst und Birgit Lohmeier unterstützen, die hier seit vielen Jahren die Fahne hochhalten in einem Dorf, wo sich Rechtsextremisten eingenistet haben. Sagen sie, ich lasse mich nicht vertreiben, sondern wir wollen hier bleiben und wir wollen dafür sorgen, dass unser Land weltoffen und menschenfreundlich ist. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten, wo sich dieses Gift von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in die Gesellschaft frisst, ist es wichtig, dass wir Sie alle dabei unterstützen.
Wir sind ja alle so ein bisschen ratlos und sagen, wir müssen weitermachen, wir müssen einfach laut sein und sehen aber gleichzeitig, dass die Umfragewerte für die AfD jede Woche in die Höhe gehen. Was kann man tun? Was können Sie als sehr prominente Politikerin tun?
Drei Dinge finde ich wichtig. Zum einen wirklich gute Politik machen, also wirklich dafür sorgen, dass diese Gesellschaft nicht auseinanderfällt. Und es gibt gerade viele Leute, die arbeiten hart, die haben wenig Geld, die leiden unter den großen hohen Preisen und da müssen wir natürlich Antworten finden, die zu unterstützen, damit sie nicht so einfach abgeholt werden für Leute, die dann eigentlich auch nur hetzen und nur Stimmung schüren. Und zum anderen aber auch klar Haltung haben und auch etwas laut sagen, denn gerade hat man den Eindruck, dass die rechtspopulistisch sind, rechtsextremistisch sind, die Mehrheit sind, aber so ist es nicht. Die Mehrheit entscheidet sich auch ganz klar in diesen Krisenzeiten, dass sie denen nicht hinterher, dass sie nicht darauf reinfallen. Und das muss man auch deutlich machen. Es gibt viele, die sich einen Zusammenhalt wünschen und ich denke, dass jede und jeder da seinen Beitrag leisten kann. Und auch so ein Konzert ist ein Teil davon.
Okay, und ergänzender Punkt vielleicht noch, kleiner Tipp, nicht so viel streiten in der Bundesregierung.
Klar, der Streit in der Bundesregierung ist absolut Gift hier für uns vor Ort, weil die Leute erwarten in Zeiten, die echt schwer sind. Ich meine, wir haben diese Corona-Pandemie alle hinter uns. Der Krieg ist schlimm. Erstmal für die Menschen in der Ukraine, aber natürlich auch die ganzen Folgen. Und Leute erwarten einfach in solchen Krisenzeiten Zusammenhalt. Ich finde, man kann streiten um die besten Lösungen, aber das sollte man erstmal unter sich machen und dann rausgehen und sagen, passt auf, die Zeiten sind schwer, aber das und das ist unsere Lösung. Und dieser ständige Streit, dieses ständige den anderen vorführen, das tut halt nicht gut und da gibt es einen hohen Vertrauensverlust. Und so einen Vertrauensverlust können halt Rechtspopulisten und Rechtsextremisten ganz einfach aufsaugen und für sich nutzen. Und das ist natürlich, trotzdem bleibt es dabei, dass die AfD eine gefährliche Partei ist und das muss auch jeder wissen, der sie unterstützt oder mit ihr sympathisiert. Aber das beste Mittel dagegen ist klare Haltung, aber auch klare Antworten, gemeinsame Antworten auf Probleme.
Es gab jetzt hier auch in der Nacht schon einen Vorfall, ne? Es gab hier Hakenkreuz, Schmierereien. Haben Sie das mitbekommen?
Es ist mir heute berichtet worden und ich habe auch mit Horst und Birgit Lohmeier darüber gesprochen und ich bin darüber entsetzt, weil Hakenkreuzschmierereien sind keine kleinen Jungstreiche oder dumme Jungstreiche, sondern das ist eine ernste Angelegenheit, weil jeder von uns weiß, dass das Hakenkreuz mit der Nazizeit verbunden ist, mit der schlimmsten Zeit in der deutschen Geschichte, mit Millionen von Toten und das ist genau das, wogegen wir uns stellen und wer sowas verherrlicht, der begeht eben auch eine Straftat und deswegen möchte ich, dass das konsequent aufgeklärt wird und auch Konsequenzen haben muss.
Und gleichzeitig sind Sie trotzdem hier und haben auch eine ganz gute Zeit, weil Sie auch Bands treffen, die Sie mögen, oder?
Also ich freue mich total, dass heute Juli dabei ist, dass Bosse dabei ist, weil das natürlich ein Zeichen ist. Und wir brauchen.
Haben Sie sich auch gerade angeguckt vor der Bühne, ne? habe ich mitbekommen.
Ja, genau. Wir haben, klar, ich gehe dann auch raus und freue mich über diese tolle Musik. Aber viel wichtiger oder genauso wichtig ist das Zeichen. Weil zu erwarten, die Politik regelt alles, die Politik muss es besser machen, definitiv. Aber wir brauchen wirklich jeden und jede, die aufstehen. Und Künstlerinnen und Künstler haben hier eine ganz große Wirkung und haben auch eine positive Macht an der Stelle, mit ihrer Musik, mit ihrer klaren Haltung eben auch Flagge zu zeigen. Und das ist eben wichtig, dass die Mehrheit ist immer noch gegen Rechtsextremismus, die Mehrheit ist immer noch für ein menschenfreundliches, offenes Land, was zusammenhält. Und diese Mehrheit muss eben auch aufstehen und auch was sagen.
Also Matzen haben mir auf jeden Fall versprochen, eben, dass sie so laut auftreten, dass die Nachbarn endgültig das Weite suchen und hier wegziehen.
Das wäre schön, wenn das passiert, aber man muss wissen, die Rechtsextremen sind ganz gezielt in den ländlichen Raum gegangen. Die suchen sich ganz gezielt solche Räume und haben eben im Alltag miese Mittel, den Leuten auch Angst zu machen. Und deswegen wird das leider nicht so einfach funktionieren, aber symbolisch ist es so. Symbolisch ist das ein klares Zeichen und dass jedes Jahr wieder viele kommen, die hier zum Konzert kommen, die Gäste, aber auch die Bands, ist eben ein starkes Zeichen. Und in so einer Zeit wie jetzt, wo man den Eindruck hat, dieses Gift von Rechtsextremismus frisst sich in die Gesellschaft rein ohne Widerstand. Gerade in den Zeiten ist es umso wichtiger und deshalb nochmal vielen Dank an alle, die heute hier sind als Gäste, aber vor allem natürlich auch an die Künstler und Künstler, an die Bands. Und wenn Kampf gegen Rechtsextremismus noch verbunden ist mit toller Musik und Spaß macht, dann ist es auch gut.
Und Sie werden das auch weiterhin unterstützen, auch in den Tagen hingucken, wenn dieses Festival nicht stattfindet?
Auf jeden Fall. Ich kenne Horst und Birgit Lohmeier schon lange. Wir sind sehr verbunden und deshalb sind wir auch immer im guten Austausch und das ist meine Aufgabe als Ministerpräsidentin, Flagge zu zeigen, aber es ist auch meine ganz persönliche Haltung.
Und jetzt dürfen Sie endlich ein Selfie mit Juli machen.
Ja, darauf freue ich mich, genau.
Ihr stand die ganze Zeit dabei. Habt ihr noch eine Frage an die Ministerpräsidentin bei dem Thema?
Ich denke noch nach.
Ich auch.
Vielleicht habt ihr die Frage schon beantwortet, aber ich würde sie trotzdem noch mal gerne von euch wissen. Als ihr die Anfrage bekommen habt, war es für euch gleich klar zu kommen? War es jetzt gut für euch, auf der Bühne zu sein? Weil, ich sag mal, jenseits auch hier von unserem gemeinsamen inhaltlichen Anliegen finde ich es auch immer toll, hier auf dieser Wiese zu stehen und natürlich in so einem familiären Rahmen zusammen zu sein.
Ja, also wir haben nicht diskutiert, sondern es war klar, dass wir es machen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe so eine, oder wir alle, glaube ich, teilweise eine Hilflosigkeit auch, ne, einer Situation gegenüber gesellschaftlich gerade, die, boah, keine Ahnung, wo ich auch, wo man dann denken will, hä, das haben wir doch überwunden, das kann doch nicht sein. Und dann, also lange Rede. Ich fand es richtig schön, heute Morgen in Turbus zu steigen und zu wissen, okay, ey, wir machen das, was wir können, wir spielen Musik, aber in einem Rahmen, der, wo das irgendwie eine Wirkung hat und trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, hier 365 Tage im Jahr zu leben und diesen Mut und diese Kraft zu haben, das ist, finde ich, unbeschreiblich, weil das ist eigentlich das, wie wir alle reagieren müssen, aber ich kann mir die Frage, oder ich will sie mir nicht beantworten, ob ich den Mut hätte. Oder ob ich nicht den Impuls hätte, ey, da drüben ziehen irgendwie, weiß ich nicht, 8 Nazi-Familien ein, weg hier. So, ne? Das finde ich, wow. Und wenn wir da irgendwie ganz bisschen helfen können, indem wir irgendwie das machen, was wir lieben und können, dann ist das ein guter Tag.
Das ist natürlich eine Extremsituation hier. Ne? Es ist ein nationalsozialistisches Modelldorf, was hier irgendwie etabliert werden soll. Und dann auf der anderen Seite ist die linke Szene angerückt, um irgendwie laut zu sein. Aber ich finde in der Gesellschaft, da wo ich mich bewege, ich bin in vielen verschiedenen Milieus unterwegs und ich habe ganz viele Diskussionen jeden Tag irgendwie mit Nachbarn, mit Leuten aus dem Verein, mit Leuten aus der Schule, mit Eltern und es begegnet mir überall und wenn sich das so zuspitzt, finde ich, das repräsentiert nicht das Problem, wie tief das eigentlich ist. Also, dass man die gleichen Diskussionen immer wieder führt mit den Onkels, oder es fallen so Sätze, die fallen einfach so und keinen interessiert es. Und man denkt so, bin ich jetzt der Einzige, dem das sauer irgendwie aufstößt? Und da finde ich es wirklich, wirklich wichtig zu sagen, man zieht da keine Grenze. Also man geht da nicht weg, sondern man sagt, ey, das war scheiße, was da jetzt gerade gelaufen ist. Ich mag das nicht oder ich finde das doof. Warum, woher kommt das? Und sich auch zu interessieren für die Leute. Das heißt nicht, dass man sagt, ah, irgendwie, ich verstehe das und es geht um deine Lebenssituation und der ganze Kack, sondern dass es darum geht zu sagen, ich bleibe offen für die Diskussion und ich habe mit meiner Elterngeneration, mit meinen Onkels, mit meinen Tanten viel drüber gesprochen, wie die das gemacht haben eigentlich vor 45, wie die mit den Leuten im Dorf umgegangen sind, die offen Nationalsozialisten gewesen sind und die haben Tür an Tür gewohnt und wie die das hinbekommen haben, mit denen in der Kneipe zu sitzen und mit denen als Sozis zu sprechen, als Gewerkschafter. Und das ist für mich eine große Inspiration zu sagen, ich sagte jetzt nicht, ihr könnt mich alle mal und bleib irgendwie da in Berlin Mitte, da sind alle wie ich und da fühle ich mich wohl, sondern da gehe ich halt dann wieder hin und setze mich dem aus. Und dann kommt einer und setzt sich bei uns ans Feuer und macht seine Sprüche und dann sage ich, ey, so geht's halt nicht, wenn du mein Bier trinkst, dann kannst du das hier nicht sagen. So, also, dass man sich auseinandersetzt, ich finde, das ist eine große, das tut mir auch weh, das macht keinen Spaß. Das ist richtig ätzend, finde ich. Ich mag eigentlich das lieber, mich mit Leuten zu unterhalten, wo es im Einklang ist und wo es Spaß macht und wo es schön ist. Ich mag das gar nicht, aber ich finde, das ist eine große Herausforderung und da sind wir alle gefragt, auch da zu sagen, ey, ne, ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Also im Privaten jeden Tag. Und nicht immer so, ja, Vielfalt, Diversität, bla bla bla, sondern wirklich da zu sagen, wo diese Sprüche fallen, ey, nee, bin ich, Punkt.
Also auf jeden Fall. Und das ist ja, du hast es jetzt beschrieben, das ist, glaube ich, die große Herausforderung für viele im Alltag. Und das, was wir jetzt hier erleben, ist sehr bildlich dafür, dass es eben dieses Denken, dieses Sprechen ja an vielen Orten gibt. Ja? Und dass es schwer ist, wenn solche Leute, wenn man das in der Familie hat, in der Verwandtschaft, wenn man das zusammen beim Grillfest erlebt, wenn die Leute im Sportverein dabei sind. Und das ist halt auch eine Diskussion hier im Land. Was mache ich mit so Leuten, wenn sie sich aber engagieren im THW, im Verein, sage ich, dann trotzdem, ihr könnt nicht dabei sein? Oder, und das ist eine Frage, die Leute hier haben. Und das ist auch total schwer. Wir haben dafür so eine Demokratiezentren, die genau, wo Leute da sind, die genau, wenn man solche Situationen hat, auch in Vereinen und Schulen, in der Feuerwehr, wie gehe ich eigentlich damit um, die dann auch kommen und beraten. Aber wie jeder kennt es von uns auch aus dem privaten Umfeld, wie du es eben geschildert hast, dass man sich in so einem Moment fragt, sage ich jetzt was und verderbt die Stimmung oder sage ich nichts? Und das
kann ja auch Familien zerreißen, ne?
Es ist so. Es gibt ja schon längst die Situation, dass in Familien, aber auch im Freundeskreis manche sagen, entweder wir sprechen das Thema nicht mehr an oder wir gehen uns da generell aus dem Weg. Und das ist eine schwierige Situation, weil eigentlich ist es ja doch besser, immer im Gespräch zu sein. Und ich unterscheide da zwischen denen, die das bewusst schüren und die auch in Funktion sind und sowas natürlich auch initiieren, und den, ich sag mal, dem Alltag, nicht? Und im Alltag bin ich immer dafür, dass man spricht, ich habe das ja auch, wenn ich Bürgerforen mache, dass es Leute gibt, die solche Meinung vertreten und wo man einmal sich das anhören muss, aber natürlich auch klar dagegenhalten muss, was sagen muss, aber man muss schon sehen, dass das nicht einfach nur ein Gedankengut ist, was mal so abends dahergesagt wird, sondern was ja auch ganz gezielt von Leuten, die in Funktion sind und Positionen sind, auch ganz gezielt geschürt wird. Und da muss man natürlich auch gegenhalten.
Das war jetzt ganz interessant, einfach mal das Mikro angelassen und man hat so das Gefühl, man wäre bei einem sehr privaten Moment dabei und ich fand das sehr ehrlich und authentisch, diesen Austausch.
Ich glaube, dass uns das alle total umtreibt und dass es schwierig ist, das auch ehrlich zu sagen. Und das ist halt das Problem, wenn sich das so in die Gesellschaft reinfrisst.
Und das ja schon lange und das ja immer sich wiederholt und Jahr für Jahr und man ermüdet irgendwie, weil selbst wenn man zum Beispiel journalistische Arbeit macht, man denkt, man hat ja schon alles gesagt, man kennt alles über diese Partei, man weiß, wie gefährlich die ist, man muss doch nicht noch mehr aufklären, aber irgendwie muss man es doch.
Auf jeden Fall, also zu denken, das Thema ist irgendwann weg, ist halt ein Trugschluss, so schön wie es wäre.
Ja, aber es ist ja klar, wie gefährlich die sind. Und es gibt Aufnahmen, es gibt Gespräche, also die verstecken ja auch ihre Haltung überhaupt nicht. Man weiß, was man da und wen man da wählt.
Das ist, das sagen wir mal, schon die neue Qualität, dass zum Beispiel auch die AfD, die ganz klar rechtsextreme Züge hat, die sich nicht vom Rechtsextremismus klar abgrenzt, dass die eben viel offener das ansprechen kann, dass Leute viel offener für AfD eintreten, kandidieren, als das vielleicht noch vor einiger Zeit war. Und deswegen ist es schon wichtig, darüber zu sprechen und dagegen zu halten. Und es ist anstrengend. Es ist müde, aber man kann einen müde machen, aber wir müssen weiter gegenhalten.
Ja, und dafür ist sowas ja ganz gut, weil es eben die Leute, die dagegen kämpfen, wahrscheinlich ein bisschen mehr motiviert, auch weiter dran zu bleiben.
Total. Also ich gehe von so einem Konzert wie hier in Jamel immer ganz, ganz positiv nach Hause, weil es ist eben angesprochen worden. Natürlich ist so ein Kampf anstrengend, aber dann mal wieder zu sehen, da sind viele und sich gegenseitig zu motivieren und, was ich heute auch schon gesagt habe, auch mal aufzustehen und laut zu sein und nicht zuzulassen, dass die anderen ständig mit ihrer Provokation und ihren Grenzüberschreitungen eben im Mittelpunkt stehen. Der Scheinwerfer, das machen die ja ganz geschickt. Die AfD macht immer die nächste Provokation, immer die nächste Grenzverletzung, hat damit die Aufmerksamkeit. Ja? Und deswegen ist es schon wichtig, dass man auch ganz klar und offen und laut für unsere Werte eintritt. Und ich denke schon, dass so ein Konzert hier kann nicht 365 Tage im Jahr stattfinden, aber kann einen 365 Jahre im Jahr mit Motivation geben.
Die letzte Frage an Juli: Ist diese Motivation bei euch angekommen oder ist das alles zu optimistisch?
Oh, das ist jetzt schwierig. Ich finde das auch toll, so einen Abend auf jeden Fall. Ich zehre da auch ein bisschen davon und spüre auch so einen Geist und so, ne, diese Punkigkeit, diese Unterstützung und so das Alternative. Ich merke aber auch in meinem Alltag, da muss mehr Vermittlung stattfinden. Also es muss mehr verwoben werden. Es kann nicht sein, dass sich das spaltet. Also ich kenne das aus meinem Alltag. In Brandenburg, da gibt es ganz klare Gräben, die durch die Dörfer laufen und die neuen Familien, die hinziehen, die sind auf der einen Seite und die anderen, die schon immer da wohnen, sind auf der anderen Seite und das ist ideologisch ganz klar zuzuordnen und der Streit ist, wem gehört das Dorf, wem gehört, also wer hat die Deutungshoheit, wer kann bestimmen im Endeffekt und ich finde, das kann nicht sein, dass man da sagt, der eine gewinnt oder der andere gewinnt, weil die wohnen alle da. Also man muss irgendwie aufeinander zugehen oder vielleicht muss dann am Ende der Schlauere auf den anderen zugehen, wenn die anderen schon nicht auf einen zugehen. Also zumindest habe ich das so erlebt, es läuft nicht, dass man sagt, wir sagen euch, wie es geht. Weil dann ist das irgendwie, dann sickert das weg und dann sind die Leute leise und dann poppt es woanders wieder raus. So. Also ich finde das total toll heute und es ist ein Signal und ich liebe das und ich trage das dann in meinem Herzen auch weiter in meinen Alltag und versuche dann aber auch wieder Brücken zu bauen, auch zu den Leuten, die neben uns wohnen und die das doof finden und die mit der Latte im Zaun stehen und sagen, ich sage das Wort nicht, die müssen alle weg. Ja, also das gibt mir dann schon auch Kraft, aber ich versuche das irgendwie schon auch, nicht jetzt so zu sagen, okay, das ist jetzt so meine Szene und alles andere ist Kacke.
Das ist ein bisschen ausgeufert, ich lasse das einfach mal so drin. Und Frau Schwesig, nehmen Sie bitte mit, weniger Streit in der Bundesregierung wäre ganz schön.
Ja, das wünsche ich mir auch, da bin ich ganz eng mit allen anderen.
Danke an alle Beteiligten. Erinnert ihr euch noch an die Dame von der Crew, die mit mir eben über die Wespen geredet hat, über die Wespen, die aus dem Untergrund kommen? Pass auf, was ist passiert?
Also keine 10 Minuten, nachdem wir miteinander gesprochen haben, ja, hatte ich was im Infield zu tun und wurde gestochen von einer Wespe, die mir direkt in die Latzhose gekrabbelt ist. Und zwar zweimal. Einmal Oberschenkel und dann in den Bauch. Das ist nicht sehr nett. Ich habe mich doll erschrocken. Es war mein erster Wespenstich.
Ich war jetzt gerade bei Bosse vor der Bühne und nicht im Sunny-Zelt. Bist du ins Sunny-Zelt gegangen?
Nein, natürlich nein.
Wie, nein?
Nein, das ist ein Wespenstich. Ich weiß, dass ich nicht allergisch bin, denke ich. Weil, warum? Also ich krieg gut Luft. Das tut zwar weh, aber ist halt ein sehr, sehr doller Mückenstich mit sehr viel Schreckfaktor.
Wo genau ist jetzt die Lokation der Stelle? Okay.
Oberschenkel, Innenseite und...
Okay, das will ich mir nicht angucken.
Nein, 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 tust du auch nicht. Das will ich auch niemandem zeigen, weil ich habe eine Latzhose, ich müsste mich komplett nackig ausziehen.
Aber du weißt, wir haben auch weibliche Kollegen und wir würden das Zelt zumachen und wir können dich da auch untersuchen. Wenn noch was kommt, ne? Das ist ja, du machst mir auch einen guten Eindruck.
Ich fühle mich gut und übrigens, wir stehen jetzt gerade an einer guten Stelle da, dieses aufgeschüttete Loch.
Ja.
Da ist das Wespennest gewesen. Also es ist, sind keine 3 Meter hier zum, zum Infield.
Ja, dann gehen wir da weg.
Ja, ich muss hier bewachen. Hauptsache ich krieg's ab und nicht unsere...
Du warst doch eben an einer anderen Stelle.
Ich bin hier überall. Wir müssten hier überall sein.
Okay,
okay. Ja,
lass dich deine Arbeit machen. Alles Gute dir.
Dir auch. Geschwollenen.
Herzlich willkommen in der podologischen Sprechstunde.
Ja. Hallo Ella, sagen, was ist passiert?
Ich würde sagen, das Schlagloch hat gewonnen.
Ja.
Guck dir mal diese Schwellung an hier drin. Nicht schön, ne?
Mhm. Wie ist das passiert?
Also ich bin jetzt das dritte Mal umgeknickt. Und das erste Mal war ein bisschen schmerzhaft. Jetzt geht's tatsächlich, aber es ist halt trotzdem nicht geil.
Wobei umgeknickt? Beim wilden Tanzen oder was hast du gemacht?
Nee, beim auf die Toilette gehen. Da war so ein Loch. Mir wurde schon nahegelegt, dass ich das Loch verklagen sollte. Das mache ich dann auch.
Ja. Aber jetzt ernsthaft so, welche Schmerzen hast du da gerade? Wie würdest du das einordnen? Schmerzskala 1 bis 10? 10 ist so ein Todesschmerz?
Also tatsächlich gar nicht so doll.
Ja.
Aber es hat sich Flüssigkeit angesammelt, ne?
Ja.
Ella, was sagst du?
Mal kühlen, hochlegen und dann müssen wir mal entscheiden, ob das Ganze vielleicht nochmal durchleuchtet werden sollte. Weil, kannst du reingucken?
Nee, das weiß man natürlich nie. Da kann natürlich immer alles sein, ne? Aber tatsächlich ist die Pechregel, oder? Pause, Eis, Kompression, Hochlagerung, würde ich vorschlagen.
Coole Idee.
Das machen wir jetzt. Ist das in Ordnung? Oder,
das ist total in Ordnung. Das klingt total gut.
Du bleibst jetzt noch ein bisschen hier, ne?
Ja.
Auch wenn du die nächste Band verpasst.
Weißt du, was die nächste Band ist?
Das könnte sein.
Mm, verrätst du mir das dann?
Nein.
Nein?
Dann sag mal.
Ich bin immer verbannt von diesem Festival, deshalb darf ich das nicht. So, also wir haben jetzt ein bisschen Eis draufgelegt. Du hältst das jetzt mal still und wir gucken mal weiter, wie sich das entwickelt. Aber als er draufgedrückt hat, hat es nicht wirklich wehgetan. Ne? Das habe ich jetzt nicht gesehen in deinem Gesicht.
Aber nicht wirklich.
Okay, wir beobachten das. Man weiß es nie. Wir haben jetzt auch kein Röntgengerät da.
Da werden jetzt aber schwere Geschütze aufgeschüttet.
Oh, ja. Naja,
wenn dann richtig. Richtige Hochlagerung. Ella, sehr gut.
In diesem Sinne.
Okay.
Pause, hast du gehört?
Oh, Pause, okay.
Schon wieder ein neuer Kandidat im Zelt. Hallo, du bist der?
Henrik.
Henrik, was ist los?
Ja, also was genau weiß ich nicht. Es fühlt sich einfach sehr geschwollen an um meinem Knöchel rum. Ob das was Schlimmeres ist oder nur eine Mücke oder wie eine Wespe, habe ich gerade gehört.
Ja, das ist das Oberthema heute.
Okay.
Also du bist nicht der Einzige.
Ja.
Vermutest du das auch als Kollegin?
Ja, also es sieht halt aus wie ein Wespenstich, der doll aufgekratzt ist, weil Mückenstiche schwellen halt nicht meistens so an. Wir tun jetzt Venestil wieder rauf, decken es ab und dann kann er halt wieder rein, weil er sagt halt, wenn es ein Wespenstich wäre, ist er nicht allergisch, nicht, dass er wüsste. Deswegen machen wir das jetzt so und dann lassen wir ihn rein, dann kann er weiter feiern.
Ja, sonst wäre es wahrscheinlich auch noch röter geworden, noch geschwollener. Also wenn es da wirklich eine allergische Reaktion geben würde. Und Atmung ist auch alles noch okay, ne?
Ah ja, alles auf jeden Fall, gar kein Problem. Ich hatte bloß gerade eine Pause, deswegen dachte ich, ich lasse es einmal durchchecken, wenn ihr schon da seid.
Oder hat das was mit der Band Fury in the Slaughterhouse zu tun?
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Also eigentlich müsste ich auch gerade arbeiten. Von daher habe ich eigentlich mir eine Zwangspause gerade genommen.
Was arbeitest du denn hier gerade?
Wir machen zum Beispiel den Einlass, betreuen wir mit und auch einige Backstage-Eingänge und unterstützen
das. Du bist auch von der Crew sozusagen?
Ja,
okay. Weil du hast gar nicht... Ja, die ganze Zeit kommt die Crew und zu 90% hat es irgendwas mit Wespen zu tun.
Ich weiß nicht, was die Wespen dieses Jahr gegen die Crew dann haben.
Das ist nicht persönlich, das hat nichts mit euch zu tun.
Nein, aber sie sind ja auch wichtig für uns, ich nehme denen auch das nicht übel. Trotz allem.
Wir sind jetzt auch fertig mit dem Kleben und dann kannst du gleich hier wieder raus.
Super, vielen, vielen Dank.
Du hast jetzt ein bisschen gelegen hier. Du hast ja diese Beule da am Knöchel, ne?
Ja.
Was hast du jetzt für ein Gefühl, so 20 Minuten später?
Unverändert tatsächlich. Also wenn ich auftrete, tut das ein bisschen weh. Ich finde, es sieht halt schon sehr nach Ei aus.
Definitiv. Darf ich auch einmal drücken?
Ja.
Ja, ist auch schon hart. Tut weh?
Ja.
Schön ist das nicht, ne? Habt ihr einmal probiert aufzustehen? Und?
Ist okay.
Es zieht, das heißt, ist okay. Du bist ja die, die normalerweise die Schmerzen komplett wegdrückt, ne? Hast du ja eben erzählt.
Ja. Also wenn ich auftrete, zieht es halt so vorne ein bisschen, aber sonst eigentlich nicht. Ja.
Torben ist ja auch am Start. Was hast du für einen Eindruck?
Was war die Frage?
Was hast du für einen Eindruck?
Ja, was für ein Eindruck. Also ich kann schlecht reingucken, es ist eine deutliche Einblutung zu sehen. Ich habe der Patientin jetzt schon angeboten, ob sie damit so verbleiben möchte mit dem Stützverband oder ob wir es doch einmal lieber kontrollieren lassen, weil ausschließen können wir da nichts und die Einblutung muss ja irgendwo herkommen. Passiert ja nicht einfach so. Und nach Kühlung immer noch so doll.
Ja, also wenn es eine Einblutung ist, ist es ja nicht dicker geworden, nicht noch dicker. Also ich finde, es ist jetzt gleich geblieben. Wir haben das ja eben gesehen. Doch, es ist gleich geblieben.
Wenn es gleich geblieben ist, dann ist es ja in Ordnung.
Also natürlich probiert man, wenn du das von den Schmerzen aushalten kannst, würde man jetzt probieren, natürlich das irgendwie abzubinden und dich wieder vorsichtig auf das Gelände zu entlassen. Aber ich würde es an deiner Stelle beobachten und sobald das härter wird von den Schmerzen, musst du hier nochmal hinkommen und dann wäre ja der zweite Schritt, eventuell das in der Klinik überprüfen zu lassen. Ne?
Jeder hat bei uns eine Chance verdient, aber bei der zweiten Chance, dann geht's mit, sagt man ja in der Regel.
Was sagst du dazu?
Ja, das klingt auch nach einem guten Plan.
Wie würdest du den Stützverband machen?
Ja, wie würde ich den machen? Verband rumwickeln und nochmal ein bisschen fixieren, ordentlich dran rumbinden und mit Leuko gut nochmal nachfixieren, damit er hält.
Sollen wir das so machen? Also Verband, Stützverband, du guckst, wenn es doller wird, wirklich von den Schmerzen, kommst du hier nochmal hin und dann muss das leider in der Klinik überprüft werden.
Okay. Ja. Klingt gut.
So, ihr beiden, stellt euch mal vor.
Schönen guten Tag, Christoph Lindner ist mein Name, ich bin Intensivpfleger im DRK-Krankenhaus Ratzedorf.
Und ich bin der Robert, auch aus dem DRK-Krankenhaus Ratzeburg, aber ich vertrete die Anästhesieabteilung.
Ihr unterstützt heute den Rettungsdienst. Das heißt, wir drei lassen uns mal wirklich an die Bühne jetzt, denn die nächste Band, ich darf den Namen nicht sagen, aber ich drehe mich mal kurz um, ne, für alle, die das hier hören, Matzen. Also wenn es zur Sache geht, dann jetzt.
Wunderbar, also wir sind bereit. Und warten.
Ernsthaft, also ein Rucksack und so, lass uns.
Jawohl.
Matzen sind vorbei. Wir sind noch hier vor der Bühne. Wir waren verstärkt im Einsatz. Ich so ein bisschen links, du rechts mit deinen Leuten. Mach mal kurz ein Resümee. Das war jetzt die letzte große Band auf der Hauptbühne. Was ist passiert?
Die Leute hatten ganz viel Spaß beim Feiern, haben ganz viel gemoscht und ganz viel geschubst, aber es ist zum Glück keiner zu Schaden gekommen, wir mussten keinen rausziehen, ist niemand im Zelt gelandet und ist genau das, was wir immer wollen.
So habe ich das auch beobachtet, also ging ordentlich zur Sache, aber also von hier aus kein Verletzter zu sehen.
Genau.
Isabel, mit dir hat es ja angefangen, mit dir endet es jetzt. Gib uns noch eine schöne Weisheit bitte mit auf den Weg am Ende dieses Podcasts, dieser kleinen Reanimation von 2 Räder 1 Mikro.
Ich würde sagen, bekennt Farbe, supportet die linke Szene. Bekennt Farbe gegen rechts, gegen braun. Ja, und hört nie auf damit. Haltet eure Stellung und lasst euch das nicht nehmen.
Vielen Dank an das ganze Team, das medizinische Team hier, sage ich jetzt mal, an die Malteser, an die Einsatzleitung, also an Tom, an Thorsten Hess, an Sebastian und alle, die hier im Einsatz waren, auch für retten.org. Und jetzt geht's in die Nacht. Isabel, habt eine ruhige Nacht.
Ja, ich hoffe.
Und ich glaube, es war ganz interessant. Gebt uns mal Rückmeldungen, wie ihr den Podcast fandet. Es war eine wilde Mischung aus Haltung, Rechtsruck in Deutschland, die große Diskussion. Wir haben über Medizin und Notfälle gesprochen und über Wespen. Ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach. Isabel, danke, dass ihr da seid. Gebt das mal weiter ans ganze Team, da gehe ich jetzt auch noch mal hin. Und danke, dass ihr zugehört habt. 2 Räder, 1 Mikro, das war der Podcast über das wichtigste Festival, das Deutschland hat. Jamel, rock den Förster. Wir sind raus und tschüss.
Tschüss.
Und hier ist die Zugabe. Ich habe sie endlich getroffen. Birgit Lohmeier. Hallo Birgit. Der erste Tag ist hier vorbei. Jamel rockt den Förster. Matzen haben gespielt. Hier wird ein bisschen launchige Musik gemacht. Hinter den Kulissen. Sag mal dein Fazit.
Ja, besser geht's kaum. Also ist wirklich alles gut gelaufen. Wir hatten dann am Nachmittag einen kleinen Regenschauer, der uns etwas Sorgenfalten ins Gesicht brachte. Aber danach, nach einer halben Stunde, war alles gut. Dann kam die Sonne und es ist gut geblieben, das Wetter. Das Publikum ist zufrieden und glücklich und die Bands natürlich spitzenmäßig. Ne? Ich wüsste nicht, wo man optimieren könnte.
Es ist dein Hof. Es ist dein Leben hier. Du hast ganz viele Besucher. Mit welchem Gefühl gehst du jetzt in die Nacht?
Dass das alles coole Leute sind, die hier sind, die uns wirklich viel Kraft geben. Und ja, es ist schön. Ich würde es nicht jeden Tag so wuhlig haben wollen auf unserem Gelände, weil wir sind ja normalerweise allein zu zweit hier auf einem relativ großen Grundstück. Aber es ist auch toll, das mal richtig belebt zu sehen, das Grundstück. Und ja, das wäre das Fazit. Also 2 Tage im Jahr ist es wirklich Knorke.
Alle hier stehen hinter euch, unterstützen euch. Schaffst du das, deinen Akku aufzuladen, dass du ein Jahr durchhältst bis zum nächsten Mal?
Ja, genau, weil diese coolen Leute, die jetzt hier die 2 Tage hier sind, uns so viel Energie geben, die reicht tatsächlich für den Rest des Jahres bis zum nächsten Festival.
Ich muss dich mal drücken und sage dir Dankeschön, dass du da bist und dass du immer noch da bist und dass das hier so weitergeht und dass du nicht aufgibst.
Mhm, ja, vielen Dank auch an dich.
Gute Nacht.
Gute
Eine
Nacht.
Ruhige Nacht.
Ja, drücken wir die Daumen.
Und grüß den Horst. Tschüss. Leute, noch immer nicht Ende. Zugabe Nummer 2. Es kam gerade eine Dame hier rein. Wiederhol das nochmal. Was hast du gesagt?
Dame ist auch geil. Ich wollte nochmal Dankeschön sagen, weil ich hatte leider einen Wespenstich. Und jeha, ihr habt mir das Wochenende gerettet. Ich bedanke mich.
Gerne. So einen Dank nimmt man gerne an und hört man auch nicht immer, ne? Nee. Nicht immer. Deshalb finden wir das gut. Ja. Auch wenn du so freudig und laut hier reinkommst.
Das hätte auch anders enden können. Und ich bedanke mich hier. Ich habe ein geiles Tattoo gekriegt. Könnt ihr jetzt nicht sehen, aber yeah. Sieht
gut aus.
Vielen Dank. Echt, danke. Großartige Arbeit von euch.
Gerne. Jetzt aber raus. Das war Zugabe Nummer 2. Und tschüss.
2 Retter, 1 Mikro. Der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel.